Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Leitmotiv. Ich bin heute in Zürich bei Katrin Passig. Hallo Katrin.
Hallo.
Das ist für mich auch ein bisschen eine Überraschung. Es hat sich so ergeben, ich bin jetzt nicht extra nach Zürich gereist von Berlin aus, um einen Podcast aufzunehmen, obwohl sich das vielleicht gelohnt hätte für Katrin Passig. Ich war gestern in Basel beim Kolloquium und habe das dann so eingerichtet, dass ich heute bei Katrin vorbeikommen konnte. Katrin Passig, wer sie nicht kennt, ist, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich dich vorstelle, Autorin, ja, Journalistin. Ich sehe dich immer auch als Wissenschaftlerin, obwohl du, glaube ich, so gar nicht auftrittst. Aber das können wir gleich noch in Ruhe klären. Beobachterin, darüber werden wir auch gleich sprechen. Und ich habe so eine Eingangsfrage und ich bin froh, dass du gerade gesagt hast, dass du mir im Podcast nicht hörst, die ich eigentlich jedem stelle, wenn sich anbietet. Und zwar frage ich immer so nach dem Hintergrund von einem Twitter-Handle oder so. Der ist ja bei dir Katrin Passig. Das hat keine Geschichte. Du schreibst aber oft als Bilch.
Das hat so ein bisschen eine Geschichte. Als ich nämlich, mich endlich bei Twitter angemeldet habe, weil ich habe damit eine Weile gezögert, weil ich dachte, jetzt sind schon alle da. Das ist jetzt peinlich, wenn ich mich als Letzte da auch noch anmelde. 2008 war das. Und da habe ich mit Sascha Lobo auf irgendeinem Flughafen rumgestanden und ich habe ihn dann konsultiert, ob ich nicht doch mal irgendwie einen seriösen Namen da jetzt verwenden sollte. Und Sascha, der ja bei Twitter Sascha Lobo heißt, war natürlich der Meinung, dass ich Katrin Passig heißen sollte. Drum habe ich das dann so gemacht.
Okay, also du bist sozusagen Sascha Lobo beraten, hast du denn
recht? Genau, in Branding-Fragen beraten.
Von wem als von Sascha? Ansonsten gibt es noch diesen Namen Bilch, unter dem du öfters kommentierst und so. Was ist Bilch?
Ein Bilch ist ein Oberbegriff für Hasen, Haselmäuse, Siebenschläfer, Gartenschläfer und Baumschläfer. Also ein eher schläfriges Tier. Zufall eigentlich. War in den frühen 90ern großer Fan des Bilcheintags in einem alten Brems Tierleben. Und das Wort ist natürlich auch sehr schön, so wie Molch und Lurch und Bilch.
Ich muss immer an Bircher Müsli denken, komischerweise, wenn ich das, weil dieses B-I-C-H, das sieht man so selten. So
als ich meine allerersten Schritte im IRC gemacht habe, weiß jetzt schon wieder keiner mehr, Internet Relay Chat, was man halt, es gibt das zwar technisch gesehen noch, aber es ist jetzt nicht mehr so verbreitet. Da hieß ich anfangs Hot Lips nach Margaret Houlihan aus MASH. Eine Entscheidung, die sich ganz schnell als eine ganz schlechte herausstellte. Am zweiten Tag hieß ich dann Bilch und dabei bin ich dann geblieben, weil das so ein angenehm geschlechtsneutraler Name ist.
Ich habe in einer früheren Folge, ich glaube, das war mit der Charlotte, haben wir auch unsere alten Chatnamen ausgetauscht. Sie hatte irgend so einen total lustigen irgendwas so Zauberpony 23 oder so. Und mein alter Chatname, mein erster war Pam, nach Pamela Anderson. Ich bin da auch gerne bereit, mich dieser Peinlichkeit immer wieder auszusetzen und den habe ich aber auch sehr schnell gewechselt, weil das ist nicht toll. Im Chat so einen, muss man auch sagen, zu damaligen Zeiten halt sexuell sehr konnotierten Namen zu haben, weil ich natürlich ständig testosterongeschwängert angechattet wurde. Das war total nervig. Und bin danach dann zu Damokles gewechselt, wo ich dann ständig auf Schwerter angesprochen wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Aha, dann kenne ich also die Bilch-Geschichte. Warum wir heute hier sind oder warum du heute hier bist, du hast im Moment ja einen Auftrag in Zürich. Du bist Beobachterin. Kannst du das mal kurz erklären, wen du warum beobachtest?
Also ich bin, das heißt Observer in Residence. Das gab es an der ZHDK, das ist die Zürcher Hochschule der Künste, vorher auch schon. Ich glaube, es gab drei vor mir, die waren aber immer nur jeweils für 2 Wochen oder sowas vor Ort. Warum sich die ZHDK das ausgedacht hat, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich dachte ursprünglich, sie hätten mich vielleicht eingeladen, weil ich im Frühjahr für die Leipziger Buchmesse schon mal auf der Leipziger Buchmesse im Auftrag des Deutschlandradios schon mal so als Beobachterin unterwegs war. Das hat mir Spaß gemacht. Ich fand auch die entstehenden Blogbeiträge ganz gut. Und ja, damit hatte das aber gar nichts zu tun. Das wussten die gar nicht. Die ZHDK ist jetzt gerade in den letzten Wochen aus 38 einzelnen Gebäuden in ein großes umgezogen, eine ehemalige Molkerei. Und dieser Umzug, der soll so ein bisschen begleitet und dokumentiert werden. Das passiert auf verschiedenen Ebenen. Also es gab auch Fotografinnen, die schon während des Umbaus da eine riesige vorher, währenddessen, nachher Bildersammlung angelegt haben. Und also ich bin jetzt nicht die Einzige, die dafür zuständig ist, sich da Gedanken drüber zu machen. Das passiert da auf breiter Front.
Also ich war ja gestern in dem Gebäude, gestern gab es dort eine Party, eine Studentenparty. Ich war schon lange nicht mehr auf Studentenpartys.
Ja, eigentlich keine Studentenparty in dem Sinn. Das war schon eine ganz offizielle, von oben runter organisierte, wo auch entsprechend, nehme ich mal an, Gelder zur Verfügung waren. Stimmt. Also das mussten die Studierenden.
Hochschulparty,
genau. Das mussten die jetzt nicht selber organisieren.
Ja. Dadurch habe ich das Gebäude auch gesehen. Ich war ein bisschen beeindruckt erstmal, weil das so, es fühlte sich erstmal riesig an. Das lag aber auch dran, weil ich dich gesucht habe. Ich hatte nur die Information.
Es fühlt sich auch riesig an, wenn man gar nichts sucht. Das ist so.
Ich hatte die Information, Katrin ist an einer Bar und es stellte sich raus, es gibt mehrere Bars. Dann bin ich da so durch das Gebäude. Du hast gesagt, das ist eine Molkerei. Das hätte ich jetzt sogar. Für mich sieht es aus wie Neubau, weil so offene Betonwände überall sind. Also ich dachte, das sei extra dafür errichtet worden.
Die ist auch nicht so alt gewesen. Also ich glaube, das Gebäude ist sowas wie 40, 50 Jahre alt.
Ah, gut,
also Beton war schon erfunden.
Ja, aber das hätte ich jetzt nicht. Für mich sah es durchaus wie frisch gemacht irgendwie.
Vieles ist auch neu gemacht. Also es ist relativ stark entkernt oder eben nicht entkernt, aber enthäutet worden. Ja. Also was noch original ist, das sind diese Stahlstützen, die du wahrscheinlich überall gesehen hast, diese schwarzen Säulen und die Böden und ansonsten schon auch nicht mehr so viel, diese Rampe da am hinteren Ende. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst, als der Alpaufzug auf der Rampe stattgefunden hat. Da sind früher die Milchlaster hochgefahren.
Ja, also
Gehen sind wir dran vorbeigekommen.
Also ich war an einer Seite und habe gestaunt, dass meinst du vielleicht genau, dass auf jeder Etage wie in einem Parkhaus immer sozusagen sich so eine Autorampe immer höher schraubt.
Genau, ne? Da ist die Milch oben ins Gebäude reingekippt worden und ist dann so allmählich durchs Gebäude hindurch gelaufen und unten in Form von Käse und Joghurt und so wieder rausgekommen.
Ja. Ich habe noch gestaunt, weil ich wusste ja dann noch nicht, dass es nur eine Molkerei war und dachte so, was ist das denn für ein Hochschulgebäude, wo man bis zur 5. Etage mit dem Auto kommt? Das war so die in Zürich echt. Man schiebt es ja dann immer erstmal darauf, dass man woanders ist, ne? Und dann dachte ich, ja, in Zürich, die spinnen irgendwie ein bisschen. Aber jetzt habe ich natürlich eine passende, es war auch toll. Also, weil du kannst halt in jeder Etage immer so rausgehen, so auf die Straße, ja. Das ist
Macht aber normalerweise keiner, zu meiner Überraschung. Ich finde diese Rampe ja auch sehr reizvoll und ich denke mir, man müsste da auch, kenne mich da nicht aus, aber skaten können zum Beispiel. Ja. Aber normalerweise siehst du da keinen Menschen. Also, ich fand das gestern ganz schön, da endlich mal Leute drauf zu sehen, weil ich finde das schon auch einen der interessantesten Teile des Gebäudes.
Ja, also es ist halt eine Terrasse überall, ne? Also so.
Ja, es gibt auch eine große Dachterrasse, da ist man jetzt nicht auf die Rampe angewiesen.
Genau, nee, das war jedenfalls spannend. Du bist jetzt also beauftragt, das zu beobachten. Wie beobachtet man denn 4 Monate lang einen Gebäudebezug? So, also.
Ich streune da rum und schaue, was mir über den Weg läuft. Also ich habe mir zwar vorgenommen, ganz viele Leute mit Termine mit ganz vielen bestimmten Leuten zu vereinbaren und die dann zu interviewen, habe das aber bisher noch überhaupt nicht gemacht. Das hat bisher auch gut so funktioniert. Ich schreibe mir in mein Notizbuch, mit wem ich gerne mal reden würde und dann dauert das 3 Tage und dann läuft er mir sowieso über den Weg.
Also ich versuche mir das so vorzustellen, weil du bist ja jetzt nicht so im Blickweite von da und also bei vielen Tätigkeiten kann ich mir relativ genau vorstellen, wie es ist. Und ich stelle mir es jetzt sozusagen so vor, dass du so ein bisschen wie der Walter Benjaminsche Flaneur dich dorthin begibst und einfach wirklich rumläufst in dem Gebäude, oder ist es schon immer zielstrebiger geworden?
Nö, es ist eigentlich nicht sehr zielstrebig. Was ich daran jetzt ein bisschen schwierig finde an der Situation, also vielleicht gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Warum ich glaube, dass es gut ist, dass es diesen Observer-Posten gibt. Das ist zum einen, da passieren gerade extrem interessante Dinge auf kleinem zeitlichem und räumlichem Raum verdichtet. Also zum Beispiel diese Umstellung. Es gab diese Vorgabe, dass man so weit wie möglich auf feste Arbeitsplätze verzichten soll und die Leute flexible Arbeitsplätze haben sollen, so wie du es in einem Coworking Space auch hast. Das wird unterschiedlich aufgenommen natürlich von den einzelnen Leuten, auch in den unterschiedlichen Fachbereichen. Und das wird unterschiedlich konsequent umgesetzt. Und du kannst halt da jetzt Veränderungen, die auch anderswo in der Arbeitswelt stattfinden, da halt praktisch wie so im Labor verfolgen und auch die Leute befragen, wie sie darüber denken. Und du kannst das nur relativ kurz machen. Mhm. Ein halbes Jahr, ein Jahr später, denke ich, erinnert sich schon keiner mehr dran, dass das mal neu war. Und alle sagen, naja, ist doch wie immer, dazu habe ich nicht viel zu sagen. Mhm. Aber im Moment, wenn du die Leute befragst, dann haben sie noch ganz viele interessante Meinungen darüber und auch über die Transparenz. Das Gebäude hat also an ganz vielen Stellen Fenster, wo vorher keine waren. Das, auch da gibt's geteilte Meinungen. Die einen verbarrikadieren sich hinter Plakaten und Schildern, auf denen draufsteht, dass man hier nicht im Zoo ist, und die anderen finden es gut. Und auch das ist sowas, wo ich denke, da das ist einfach so ein Umstellungsprozess, und da musst du halt währenddessen einfach da sein und das bisschen, was du darüber rausfinden kannst, dokumentieren. Das ist leider sehr wenig, was ich da aus verschiedenen Gründen zustande bringe. Ich komme mir ein bisschen vor wie jemand, den man, wie ein Archäologe, den man kurz dazu holt, wenn irgendwo ein neues Parkhaus gebaut wird, und er darf dann mal die freigelegten Knochen aus der mittelalterlichen Stadt oder sowas betrachten, und dann wird aber gleich wieder drüber betoniert. Also es ist schön, dass man da war, es ist besser als nichts, aber es ist immer noch sehr wenig. Ja. Und die Beiträge, also ich fand diese Buchmessenbeiträge, die ich im Frühjahr geschrieben habe, ganz gut, weil ich glaube, dass man die auch lesen konnte, wenn man sich für Buchmesse und Literatur und Bücher recht wenig interessiert, stelle ich mir so vor. Während das hier schon so ist, das, was ich hier schreibe, und das waren bisher ganz überwiegend einfach Transkriptionen von Gesprächen, ist doch eigentlich nur interessant, wenn man unmittelbar mit dem Gebäude, mit der ZHDK irgendwie zu tun hat. Das,
also für mich klingt das jetzt schon spannend, als jemand, der nicht mit dem Gebäude zu tun hat, wenn du sagst, dass so jetzt flexible Arbeitsplätze kommen. Also ich meine, es ist ja ein Thema, mit dem du dich eh schon länger befasst, ne? So mit Coworking Spaces. Ich kenne das jetzt gerade aktuell. Ich arbeite ja für MoviePilot, da warst du ja auch schon mal zu Besuch. Und wir haben ja den deutschen Teil verkauft und ziehen jetzt mit dem internationalen US-amerikanischen Teil um in Berlin, in ein neues Büro, und wollen das jetzt umstellen, dass es eigentlich nur noch nicht feste Schreibtische gibt. Ich kenne das schon aus einer anderen Firma, und da funktioniert das hervorragend. Da gibt es so ein Regal, da hat jeder eine Kiste, da holt er morgens sein Zeug raus oder nimmt die Kiste, geht zu seinem Platz, räumt das aus, arbeitet da und abends packt er alles wieder ein. Und man kommt so morgens in so ein sauberes, geordnetes Büro und hat so Lust auch zu arbeiten. Also ich finde das wirklich schön. Es gibt diesen Sumpf nicht, ja, den man so kennt, so diese Routine. Und ich komme dann zum Beispiel immer besonders früh, weil ich halt 2-3 Lieblingsplätze habe, an denen ich einfach gerne sitze. So.
Ja, klar.
Das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen Routine, aber manchmal habe ich halt Pech und dann muss ich woanders sitzen und dann gerät man plötzlich in Gespräche. Und die Meinung darüber bei den Mitarbeitern, es kommen so 40 Mitarbeiter ungefähr mit, sind halt auch sehr geteilt. Von einigen, die sagen, das will ich einfach nicht. Zu anderen, die sagen, eigentlich ist mir das egal, ich will nur meine Ruhe haben. So, also ich möchte nur immer, zu welchen, die total, also wirklich enthusiastisch darüber sind. Also das sind natürlich Veränderungen, die man ja vielleicht dann auch doch abstrahieren kann.
Es ist natürlich ein bisschen schwieriger in so einem Firmenumfeld, wo du es dir nicht aussuchen kannst. Also ich habe das ja auch in meinem Coworking Space, da ist es einfach so, du kannst einen festen Schreibtisch haben, der kostet im Moment sowas wie um die 150, 200 Euro im Monat, oder du kannst einen flexiblen haben. Ich zahle noch den alten Tarif, 50 im Monat, ich glaube inzwischen sind es 75. Ja. Und da überlegst du dir dann halt schon sehr genau, ob du jetzt wirklich so einen festen Schreibtisch brauchst, weil der Unterschied ist dramatisch. Ja. Aber wenn du halt Angestellte hast, dann ist das ja egal, die kriegen ja jetzt nicht mehr oder weniger Geld, je nach dem Schreibtisch, den sie bewohnen. Das heißt, da braucht man schon irgendeine andere, ja, Motivation, wo ich mir jetzt auch schwer vorstellen kann, was die sein soll, um sie vom festen eigenen Schreibtisch loszueisen.
Also die Motivation ist wirklich nur, es muss funktionieren. Also das habe ich aus meiner Beobachtung oft gemerkt, dass man kann halt viele Vorschläge und Veränderungen machen, wenn sie nicht funktionieren, dann funktionieren sie einfach nicht. Also da
ist halt immer vorher schwer, sich das vorzustellen. Also ich weiß, ich hatte von 2004 bis 2011 ein eigenes, also Gemeinschaftsbüro, wo ich Hauptmieterin war. Mhm. Und in der Zeit habe ich da einfach kubikmeterweise Zeug hinter meinem Schreibtisch und auf meinem Schreibtisch und unter meinem Schreibtisch und um mich herum angesammelt, wie ja, man mauert sich dann so ein zwischen dem ganzen Zeug, von dem man glaubt, man braucht das ganz dringend für seine Arbeit. Ja, und ich hätte jeden, der danach gefragt, hätte gesagt, ich brauche dieses ganze Zeug ganz dringend ständig für meine Arbeit. Es muss hier sein. Mhm. Und deshalb habe ich mir dann auch Sorgen gemacht, als wir da gekündigt worden sind und dann eben gleichzeitig der Coworking Space praktisch direkt vor meiner Tür aufgemacht hat und der auch sehr schön war. Da dachte ich auch, das wird jetzt ein bisschen schwierig mit diesem gar keine Sachen mehr liegen lassen. Und dann habe ich 1,5 Jahre überhaupt nicht mehr über das Thema nachgedacht. Die Frage stellte sich einfach gar nicht. Dann kam irgendwann ein Journalist und befragte alle, die da waren, zum papierlosen Büro. Und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich wieder, ist mir das wieder eingefallen, dass ich mir das schwierig vorgestellt hatte. Und ja, ich habe diesen Schritt halt auch nur widerwillig gemacht, nur weil die Vermieter uns rausgeworfen haben in dem alten Büro. Und nur weil ich dann eben den finanziellen Anreiz hatte, erstmal den billigeren Platz zu nehmen. Ich glaube nicht, dass ich da freiwillig große Begeisterung an den Tag gelegt hätte.
Genau, aber es hat dann halt funktioniert, ne?
Es hat super funktioniert, klar. Ich fühle mich jetzt viel wohler damit, ohne diese Kubikmeter Sediment um den Schreibtisch rum.
Du, da will ich nachher noch mit dir drüber reden, über E-Books. Noch kurz zurück, du hast noch über die Leipziger Buchmesse gesprochen. Ich glaube, bei der Leipziger Buchmesse hast du teilweise observed, ohne auf der Leipziger Buchmesse zu sein,
oder? Nee, ach, das war ein Missverständnis. Ich habe also an dem Tag, ich sollte 3 Beiträge pro Tag schreiben und an dem ersten Tag habe ich halt 3 Beiträge aus dem Zug und von woanders geschrieben. Nur dann habe ich erst rausgefunden, die hat ja noch gar nicht angefangen, die Messe.
Ah.
Meine Mutter hat sich dann auch beschwert, die sagte, dass dieses so Blogbeiträge beim Rumliegen im Bett schreiben, das klingt irgendwie... damit beleidigt man die anderen Menschen, die ordentlich arbeiten gehen. Aber es gab noch gar nichts zu tun an dem Tag. Die Messe hatte überhaupt nicht auf.
Ich fand es lustig, weil meine Assoziation war wirklich, wie du in Sichtweite der Buchmesse bist und nur indirekt beobachtest. Das hätte ich auch ein spannendes, weil natürlich ja eine Messe immer ausstrahlt in die Stadt, was dann für Leute plötzlich kommen und was dann für Randveranstaltungen sind und sowas.
Angela Leinen hat das ja mal gemacht und alle ihre Tweets zur Buchmesse schon im Zug zur Messe geschrieben.
schon alle im Vorfeld? Ja, also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch so einige Experimente. Du hast jetzt eben schon das Thema papierlos angesprochen. Ich nehme deine Texte und auch Tweets und so, oder generell Sachen, die du schreibst, sind immer sehr, finde ich, sehr, sehr abwiegend ausgewogen und selten habe ich das Gefühl, dass du sehr stark eine Meinung in was vertrittst, sondern oft eben eher beobachtest. Die einzige Ausnahme, die ich sehe, ist, wenn es ums Thema E-Books geht. Also ich habe das Gefühl, dass wenn es ums Thema gedruckte Bücher geht, dass du da wirklich als Verfechterin auftrittst, also die wirklich sehr, sehr, sehr stark progressiv danach nach vorne prescht und die auch verteidigt gegenüber Kritik und also immer wieder betont, dass das was ist, was man annehmen sollte. Sehe ich das richtig oder kommt mir das nur in der Lektüre so vor?
Das mag sein, aber das liegt daran, dass ich das Gefühl habe, dass ist vielleicht jetzt meine Filterbubble, obwohl ich das für unwahrscheinlich halte, weil dann müsste es eigentlich genau umgekehrt sein, aber ich lese halt zu viel Buchverteidigung, also Papierbuchverteidigung und zu viel den stationären Buchhandel wird es immer geben und deshalb glaube ich, sage ich da ab und zu mal energischere Dinge, als ich es sonst tun würde, einfach auch, weil ich das traurig und ärgerlich finde, gerade weil ich dem Buchhandel lange Zeit meines Lebens extrem verbunden war und das wahrscheinlich bin ich mir da tatsächlich meiner Sache zur Abwechslung mal sicherer, als ich es anderswo bin.
Das finde ich auch gut.
Einfach weil ich das inzwischen auch ein paar Mal mit angesehen habe, wie Praktiken jetzt im Umgang mit irgendwelchen Computer- und Digitalisierungsdingen, die für mich schon normal geworden waren, dann 5 oder 10 Jahre später den Mainstream erfasst haben. Das geht eigentlich so, seit ich 15 bin und ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass das beim E-Book ganz genauso sein wird. Und dieser Starrsinn, dieses starrsinnige Festhalten, nein, es wird anders kommen, bei Büchern ist alles anders, Ja, das ärgert mich.
Ja.
Ich denke, man könnte vernünftiger reagieren auf diese Veränderungen.
Genau, also ich glaube, das ärgert dich. So nehme ich das auch wahr. Aber das ist ja auch interessant, weil du ja also eben normalerweise eher abwägend argumentierst. Und wenn dann mal sozusagen dich was ärgert, dann also habe ich dann auch das Gefühl, dann ist es jetzt auch wichtig, also ein wichtiges Thema.
Ist natürlich auch ein Fehler von der Art, dass es einfach damit zu tun hat, dass es mir so offensichtlich vorkommt, dass da Dinge passieren werden und dass da kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Beziehungsweise, dass das jetzt schon passiert. Aber es ist natürlich nie irgendwas offensichtlich, nur weil es...
Na, für einen selbst ist es jetzt mal offensichtlich.
Ja,
nehme dich als sehr effiziente ich nenne es jetzt mal Textmaschine wahr. Also ich habe das Gefühl, du produzierst relativ viel Text. So, ich lese immer wieder an verschiedenen Stellen von dir und deine Texte sind immer sehr angereichert mit Zitaten, Hintergrundwissen und so. Was für mich halt dafür spricht als Leser, dass du sehr viel eben mit Texten arbeitest im Hintergrund und da du ja selber sagst eben, dass E-Books wichtig sind, nehme ich an, dass du selber auch sehr viel damit arbeitest. Du schreibst auch auf deiner Webseite, wenn sie mir ein Buch zuschicken wollen, versuchen sie es bitte mir als E-Book zuzuschicken.
Das hat auch einfach damit zu tun, dass ich in den letzten Jahren sehr viel unterwegs war und wenn ich was auf Papier habe, dann ist das einfach nie da, wo ich gerade bin.
Genau. Früher lag es dann im Büro, in deinem alten. Ich selbst habe bisher noch Schwierigkeiten damit, einfach damit zu arbeiten. Ich habe noch nicht den Modus gefunden. Also bei mir ist es so, mir leuchtet das total ein. Also eigentlich will ich das gerne. Ich kriege es im Moment irgendwie noch nicht hin mit den Tools. Und probiere es aber immer wieder aufs Neue, so ne, neue Tools aus. Wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Was ist so deine Toolchain, was so die Textarbeit angeht?
Meine Toolchain ist eigentlich total dürftig. Ich bin Kindle-Kunde, anfangs ein paar Jahre Kindle USA, dann habe ich mich jetzt mal Anfang dieses Jahres, habe ich meinen Wohnsitz gewechselt für Amazon und bin jetzt bei Amazon, also auch für Kindle jetzt in Deutschland Kundin. Das hat den Vorteil, dass man auch deutsche Bücher kaufen kann, das konnte ich ja jahrelang gar nicht, weil die sind einfach aus Gründen, die mir noch keiner erklären konnte, nicht im US-Angebot. Ja. Das ist lustig, wenn du da Leute von Verlagen fragst, dann wissen sie nicht nur nicht, warum das so ist, sondern auch nicht, dass es so ist, auch bei ihrem eigenen Verlag. Ach echt, die kann man in den USA gar nicht kaufen. Ja. Was wollte ich sagen?
Zumal deutsche Bücher kann man ja schon bei Amazon.com kaufen, ne? Also nee. Papierbücher
kann man, ja, aber keine, aber nee, keine E-Books.
Genau, also deswegen bei Papier geht es und da ist ja auch schon die Buchpreisbindung, verstehe ich auch nicht. Okay, Kindle.
Ach so, die Toolchain, genau. Ja, und wenn ich irgendwas später weiterverwenden will oder sonst wie für wichtig halte, dann highlighte ich das halt im Kindle und dann kannst du das auf eine mittelumständliche Weise, landet das dann auf in deinem, wenn du dich bei Amazon einloggst auf der Webseite, dann hast du die da alle, zwar in einem wahnsinnig unpraktischen Format, das ist einfach eine einzige endlose Seite mit allem, was du da je gehighlightet hast, untereinander weg. Das heißt, wenn du was brauchst aus einem Buch, was du vor 2 Jahren gelesen hast, ich glaube, ich bin da jetzt seit 4 Jahren Kundin, also da sind die Sachen schon ganz weit hinten unten vergraben und es gibt auch im Moment immer noch keine funktionierende Methode, das Ganze nach Evernote zu exportieren. Du kannst es machen, aber es ist dann alles in einem großen Klumpen. Dann ist es immerhin durchsuchbar, das ist schon mal ein Fortschritt.
Okay, aber das geht jetzt, glaube ich, auch schon in die Richtung, warum ich dann bei mir der Kompromiss dann immer noch zu hoch war. Also weil ich, ich arbeite ja halt an einer Dissertation, wo man eben Zitate sammeln will und ich bin dann... Ich glaube, mein Nervfaktor ist, wenn es um diese Art der Arbeit geht, dann zu hoch, dass ich dann sage, da habe ich jetzt einfach, weil ich dann auch ein bisschen fassungslos davor sitze und denke, das ist doch digital.
Also habe ich größtes Verständnis dafür. Nur für mich war es halt immer, wenn ich mit Papier gearbeitet habe, auch nicht einfacher. Ja. Ich will einfach nicht mehr so gerne Zitate von Papier abtippen, um sie dann anderswo weiterverwenden.
Das fühlt sich auch blöd an, obwohl ich muss sagen, die Technik des Abtippens sorgt bei mir in der Tat dafür, dass ich mir Dinge besser merken kann. Also das ist so dieses Memorieren nochmal durch das so einmal durchs Gehirn schleusen. Aber dafür leide ich natürlich drunter, dass ich automatisch weniger Sachen markiere, weil man hat auch keinen Bock, das jetzt wieder und vor allem so lange Textpassagen irgendwie. Aber ich habe so wirklich viele Bücher zu Hause stehen, wo so oben so Post-its noch beschriftet sind. Und wo
man ich mag ja so diese durchgeht. Kleinen bunten Plastikleuchtstreifen. Die habe ich erst entdeckt, als ich eigentlich schon aufgehört hatte, Papierbücher zu lesen. Ja. Und das hat mir so den Abschied so ein bisschen schwer gemacht, halt mit diesen Klebestreifen zu hantieren, das ist schon wirklich sehr schön. Und ja, das Buch sieht auch schön aus hinterher.
Ja, ja, die
einzige Problem dabei, es gibt sie halt nur in dieser einen langweiligen, in diesem einen langweiligen Farbschema, Neongrün, Neongelb, ist nicht besonders schön. Wenn es die jetzt noch in hübscheren Farben gäbe, dann.
Ja, stimmt, die habe ich auch, die benutze ich auch teilweise. Da habe ich leider ein bisschen wenig Platz, aber die sind auf jeden Fall toll zum Stellen markieren. Aber es ist lustig, dass es da nochmal eine Innovation gab in diesem Feld, oder?
Ich schreibe da nie was drauf, ich klebe sie nur rein und wenn ich die Stelle dann wieder sehe, dann weiß ich in der Regel schon, warum ich die markiert hatte.
Ja, spannend. Also ich habe wirklich noch einen ganz alten Kindle zu Hause rumliegen. Gestern, als ich im Zug war von Basel nach Zürich, das war so ein ICE, da ist jetzt Kindle-Werbung, wo ich dachte, boah, das macht ja total Sinn, dass natürlich im Zug mein
Kindle-Werbung. Die ist so schlimm, ja. Diese Seite, die da abgebildet ist. Ich hasse jeden einzelnen verdammten Satz auf dieser Seite.
Aber was mir aufgefallen ist, ich finde es total unlogisch, dass du nicht im Bordbistro im Zug ein Kindle mit 10 Büchern drauf installiert kaufen kannst. Das wäre doch, weil wann bist du genervter, dass du nichts bei hast zum Lesen als im Zug und wann ist nicht die beste Situation, um dich von einem Kindle zu überzeugen als im Zug? Also nicht nur Werbung, sondern ich würde das wirklich verkaufen. Ich glaube, das würde funktionieren. Natürlich verkaufen die nicht pro Fahrt 100 Kindles, ne? Aber ich glaube, das ist, also stell dir vor, das steht dann, dann würde er stehen und im Bordbistro erhalten sie einen mit der, weiß ich nicht, den Spiegel Top 10 oder was auch immer man dann da.
Ja, aber würden die Leute dann doch nicht doch gleich Bücher runterladen wollen und dann feststellen, das geht ja gar nicht, weil ich habe kein Internet in diesem Zug?
Na gut, eigentlich, wobei, also mittlerweile gibt es ja sogar oft im ICE Internet.
Für T-Mobile-Kunden.
Genau.
Und auch da nur manchmal. Ja. Also ich höre die dann immer mit der Hotline telefonieren, warum es jetzt wieder nicht geht.
Ich glaube, ich kenne jemand, der dafür zuständig ist, für das Internet. Mir zumindest sagt er jetzt nichts so. Außer dass neuerdings immer bekannte Leute, die ich kenne das Problem mit dem Internet im Zug. Vor allen Dingen, man bucht ein ICE und dann steht auf der Buchungsseite, da gibt's WLAN und der Preis ist okay, dann zahlt man irgendwie 5 € für ein paar Stunden. Und dann sitzt du in dem Zug und dann geht das erstmal 2 Stunden lang nicht. Und dann hörst du danach, ja, in Brandenburg, da geht das halt immer nicht. Und dann denkst du schon, ja, warum stand denn das da nicht auf der Buchungsseite? Und dann aber lese ich auf Twitter, wie einer schreibt so, krass, ich sitze im Flugzeug und habe 1 GB Daten für $1. Und
genau, ich denk so, das habe ich auch gelesen.
Ja, ja. Und ich denke so, was? Ja, also das ist mir dann schon, unklar irgendwie, warum das nicht geht. Da fühle ich mich dann schon in Deutschland technisch ein bisschen hinterständig.
Ich zahle jetzt hier mit meiner Schweizer Prepaid-SIM, ich glaube 15 Franken fürs Gigabyte und du mit deinem O2-Roaming wahrscheinlich nochmal eine Ecke mehr.
Ja, genau, also ich zahle, ja, ich habe gestern ein bisschen gewütet. Ich muss im Moment hier, also ich habe einen normalen O2-Vertrag in Deutschland, ganz alten, noch so ein Genion, und muss alle 100 Megabyte 10 Euro zahlen. Das,
Wahnsinn.
Ja, und das ist schon nicht besonders teuer, ne? Das geht auch alles noch viel teurer. Es geht auch billiger, das sei dahingestellt, wenn man dann irgendwelche anderen Vertragsoptionen hat. Aber ey, 100 Megabyte. Und vor allen Dingen, gestern Abend hat mich dann meine Familie noch über FaceTime angerufen und ich dachte schon so, nein, mein Datenvolumen. Und wie bekloppt ist das, dass das der erste Gedanke ist, wenn du über FaceTime angerufen wirst, dass jetzt, und Tatsache, als ich dann im Zug saß, von Basel nach Zürich bekam ich die Mitteilung, dass mein Datengeschwindigkeit jetzt auf 2 Kilobit die Sekunde gedrosselt wird. 2 Kilobit, das ist mit der Internetgeschwindigkeit, mit der habe ich angefangen 1993, also wirklich 1993 mit einem, was war das, ein 6er-Modem oder so. Damit habe ich mich in Mailboxen eingewählt. Also darüber kann man nicht twittern, darüber geht nichts mehr einfach, weil so dieser Daten-Overhead, also dann können sie auch schreiben, wir haben es abgeschaltet, ja.
Ja, klar. Ich habe ja inzwischen so 15 bis 20 Prepaid-SIMs, je nach Land. Aber das hat halt zur Folge, dass ich telefonisch nicht mehr zu erreichen bin, weil du nie vorher weißt, welche Nummer ich gerade habe. Internet funktioniert dann immer super, aber telefonieren geht dann halt
nicht. Telefonisch,
ja, mich stört das nicht. Ich will sowieso nicht telefonisch erreichbar sein. Eben,
genau. Also ich finde ja auch, telefonisch Menschen, die anrufen, zwängen einem halt immer ihren Zeitrhythmus auf, oft ohne drüber nachzudenken, dass sie es tun, weil eine E-Mail halt, ich beantworte, wenn ich es will. Ich habe auch meine Mailbox abgeschaltet, weil da oft nur noch so Anrufe drauf waren, wie, kannst du mich mal zurückrufen? Und da bin ich jetzt mal an die Decke gegangen. Wenn da wenigstens, kannst du mich mal zurückrufen, weil, so, dass man wenigstens weiß, ob man das heute oder morgen tut. Und dann habe ich irgendwann meine Mailbox abgeschaltet, als ich festgestellt habe, dass ich die nur alle 3 Wochen abgerufen habe, was natürlich zu sehr viel Verstimmung gesorgt hat.
Das war bei mir genauso.
Genau.
Ich habe auch den Eindruck, dass die Leute, die anrufen, die haben ja oft gute Gründe anzurufen. Das sind Leute von Zeitungen oder vom Radio, die für morgen dringend irgendwas brauchen. Aber Das ist jetzt ein bisschen hartherzig, wenn ich das sage, weil ich ja selber immer die Dinge sehr verschleppe und ein mitteldickes Buch über Prokrastination geschrieben habe. Aber wenn Radioredakteure schlecht planen und ihnen heute einfällt, dass sie mich morgen brauchen, dann will ich das nicht ausbaden. Das sollen sie sich früher überlegen, mir eine Mail schicken, dass wir in 3 Wochen was machen. Das ist nicht mein Problem, dass da kurzfristig geplant wird.
Also das spielt in die Richtung, dass jemand, der anruft, oft demjenigen, den er anruft, also oft etwas aufzwängt. Ne? Mhm. Also das sozusagen, ich glaube, das ist wirklich oft beim Telefon. Das ist jetzt so ganz billig. The medium is the message. Wenn jemand anruft, zeugt es halt schon von irgendeinem Zeitdruck, den er aber dem anderen irgendwie überhilft. Genau. Man kann nicht oft genug gegen das Telefon rennen, finde ich. Da wir jetzt schon bei Technikkritik sind, können wir sehr schön schwenken zu einem deiner bekanntesten Texte. Standardsituation der Technikkritik, den du vor, wann hast du ihn geschrieben?
2009.
2009, das ist schon ein paar Jahre her. 5 Jahre im Internet ist ja lange, eine lange Zeit. Ich habe den Text gelesen, als der vor gar nicht so langer Zeit gedruckt rausgekommen ist, in einem Sammelband, und war sehr begeistert von dem Text und habe jetzt in Vorbereitung zu dem Podcast von dir die Randnotiz gelesen. Da hast du geschrieben, wie sowas, ich bin mit dem Text gar nicht so zufrieden oder ich habe irgendwie falsche Sachen reingeschrieben und ich habe den nochmal überarbeitet. Das wusste ich gar nicht, ich habe den heute nochmal gelesen, deinen überarbeiteten Text, und habe mich sehr gefreut, die überarbeitete Version gelesen zu haben. Ich versuche nochmal den alten Text zusammenzufassen. Du beschreibst in Standardsituationen der Technikkritik oft strukturell ähnlich vorgetragene Argumente, wenn technische Neuerungen auftreten. Also es gibt einfach Argumente, die eigentlich immer wieder vorgetragen werden in bestimmten Evolutionsstaaten, in bestimmten Entwicklungsstadien neuer Technologien. Angefangen von, wer braucht das, über das ist zu teuer, über das funktioniert ja gar nicht, über das brauche ich nicht und so weiter. Und ich fand das damals einfach sehr erhellend, weil mir das einfach so nicht klar war, dass das immer wieder ähnliche Argumente sind. Und tatsächlich, wenn man diesen Text gelesen hat und man liest dann Texte über Technik, stellt man halt fest, stimmt. So. Nun hast du den Text mit sehr kurzweiligen Beispielen angereichert, wo du dich jetzt auch selbst für kritisierst, weil die Beispiele teilweise nicht funktionieren oder so. Und das war so ein bisschen ein Stück, so habe ich das auch wahrgenommen, gegen wieder den Technikpessimismus. So, das war meine Lesart damals. Und da ich mich eher für jemanden halte, auch wenn ich im Moment noch nicht so viele E-Books benutze, eher für jemanden halte, der Technikoptimist ist. Ich laufe auch immer mit so einer Pebble rum, die man sich übrigens nicht kaufen sollte, darf ich jetzt nach mehreren Monaten Tests sagen, sondern sollte auf neue Dinge warten.
Aber im Moment, die Pebble ist doch eigentlich noch ganz neu, oder?
Ja, ich habe die Anfang, das kann ich ja gleich meine Erfahrung mit der Pebble. Also ich habe mir die wirklich gekauft, weil ich die ausprobieren wollte. Also ich wollte wissen, wie das ist, kann ich ja gleich erzählen. Jedenfalls hast du jetzt einen neuen Text geschrieben. Das ist ein verschriftlicher Vortrag, glaube ich, wo du den halt nochmal diese Standardsituation erklärst, wo du auch darauf eingehst, dass einige Beispiele so nicht stimmen oder vielleicht andersrum, und wo du auch sagst, naja, es ist natürlich auch einfach, lustige, falsche Technikprognosen rauszusuchen. Das funktioniert auch gut, das ist ein gutes Narrativ. Die Frage ist aber, was ist eigentlich mit falschen, optimistischen Prognosen? Und gibt es denn da, und stellst du die Frage auf, gibt es denn da auch bestimmte Strukturen? Und arbeitest schon ein paar raus. Habe ich das so erstmal richtig zusammengefasst?
Mhm. Ja.
Wie war denn der, gab es denn da so initiale Momente, dass du drauf gekommen bist, diesen Text nochmal überarbeiten zu müssen?
Da gab es ein paar, das hätte ich jetzt vor 2 Jahren noch genauer sagen können, da wusste ich noch, welche es waren, aber eines davon weiß ich noch, das führte dann eben auch letztlich dazu, dass ich mit Sascha das Internet Segen oder Fluchbuch geschrieben habe, das eigentlich die klügere Version dieses Textes ist. Mhm. Aber halt auch die längere und weniger lustige. Und während diesen Text ganz viele gelesen haben und ich ständig darauf angesprochen werde, hat das Buch, glaube ich, einfach überhaupt niemand gelesen.
Ich habe es auch noch nicht gelesen.
Ich habe es aber. Es ist halt einfach, und die es gelesen haben, beklagen sich darüber, dass da so eine langweilig ausgewogene Meinung vertreten würde und wir zu wenig Stellung beziehen, was genau die Absicht war, eben mal nicht diese mechanische Stellung für den Fortschritt, für jede technische Veränderung zu beziehen, sondern halt auch zu sagen, die Gegenseite ist nicht vertritt die Meinungen, die sie vertritt, nicht, weil die Leute alle doof wären. Mhm. Und einer der Auslöser, warum es zu diesem Buch kam, war eine Podiumsdiskussion, auf der ich war, wo man wird ja manchmal so sehr, manchmal wird ja so absichtlich sehr kontrovers besetzt, was, finde ich, immer zu ziemlich langweiligen Ergebnissen, ja, führt, total, bei Podiumsdiskussionen. Da saß ich eben wieder mit jemandem, der eigentlich jede technische Veränderung, die nach seinem 30. Lebensjahr aufgetaucht war, einen Fehler fand. Und ich habe ein bisschen die Geduld verloren und mehr als üblich rumgekeift auf dem Podium und so sinngemäß nur, ich kann es nicht mehr hören, gesagt. Es ist immer das Gleiche. Das hat mir nachher leid getan und mir ist dann auch klarer geworden, dass natürlich das, was ich sage, auch immer die gleichen mechanischen Argumente sind, dass wir da wie zwei so langweilige Handpuppen auf einer da sitzen und eine uralte Diskussion weiterführen, ohne da aber irgendwie voranzukommen. Mhm. Und das war das eine, und das andere war so eine Interviewsituation im Tagesspiegel. Das war so ähnlich. Da sind auch ich und der Verleger von Matthes und Seitz eingeladen worden, um eben die zwei Seiten der Debatte rund ums Buch zu vertreten. Und da war das aber auch eigentlich so, im Nachhinein denke ich, dass es da zwei Redakteure gab, einen etwas älteren und konservativeren, einen etwas jüngeren, der was anderes wollte, und dass wir da auch praktisch als Handpuppen dieser Debatte eingeladen worden waren und dann auch folgsam den gleichen Quatsch sagten, den ich immer sage, und den gleichen Quatsch, den die Buchbefürworter immer sagen. Und ja, ich habe mich immer weniger wohlgefühlt in dieser Rolle.
Also dir ist an dir selbst aufgefallen, also du würdest dich ja auch eher, oder ich würde dich jetzt auch eher als Technikoptimistin einschätzen, das sagst du ja auch, wir müssen Dinge zumindest erstmal ausprobieren oder technikoffener vielleicht, das ist der Begriff. Und wenn ich es richtig verstehe, sagst du, dass du bei dir selber irgendwann auch einfach Muster festgestellt hast, die du selber immer wieder vorträgst.
Ja, und auch einfach dumme Argumente.
Sag doch mal ein dummes Argument, das du vorgetragen hast.
Vielleicht nicht per se dumm, aber es sind einfach keine Argumente, also diese Nein-Doch-Debatten. Also aus diesem Interview erinnere ich mich noch, dass der Verleger sagte, dass er es gut findet bei einem Papierbuch, dass er noch weiß, das Zitat, das er sucht, das stand irgendwie oben auf einer linken Seite, und dass ich dann natürlich sagte, dass man diese Fähigkeit aber halt nicht braucht, wenn man das digitale Buch hat, weil dann kann man einfach suchen nach der Stelle und dann muss man nicht wissen, wo es auf der Seite war. Beides keine falschen Argumente, aber auch beides irgendwie total egale Argumente, die Diskussion überhaupt kein bisschen voranbringen.
Das heißt, wenn man es jetzt von außen betrachtet, sind das beides Argumente, die eigentlich nur zeigen, dass die Systeme, was das angeht, in sich ja funktionieren. Also man kann es so machen und man kann es so machen, und dann bringt es nichts, damit gegeneinander zu argumentieren.
Ja, aber es gibt halt eine starke Nachfrage, gerade eben, wenn es um Interviews und Podiumsdiskussionen und sowas geht, nach Leuten, die relativ extrem zu einer der beiden Seiten neigen.
Ja, also ich
kenne das. Es macht mir, ich versuche das jetzt zu vermeiden, da in diese Falle zu tappen.
Ja, also ich kenne das ja, ich war schon öfters auf Podiumsdiskussionen, wo es halt um Privatsphäre und Datenschutz geht, weil ich dann so als krawalliger Post-Privacy-Vertreter eingeladen wurde, obwohl das dann meistens immer gar nicht so krawallig wurde, weil ich ja gar nicht, was mir immer unterstellt wird, fordere, dass jetzt alle Post-Privacy lieben sollen, sondern eigentlich nur mir wünsche, dass es jedem auch erstmal offen gelassen wird, ob er von sich den ganzen Tag Selfies posten möchte oder nicht, und dass es nicht keine schlechte persönliche Inhalte im Internet gibt, wie es, das finde ich, schon oft so dargestellt wird, als gäbe es irgendwie Dinge, die irgendwie nicht gut genug seien, als dass man sie irgendwie auf Twitter veröffentlichen dürfte. Und da kenne ich das, und irgendwann fiel mir auch auf, dass es einfach total langweilig ist. Also anfangs fand ich das noch spannend, natürlich so auf Podiumsdiskussionen mich so zu unterhalten und irgendwie mit dem Datenschutzbeauftragten irgendeines Landes. Und irgendwann fiel mir auf, dass es halt immer dieselben Argumente sind und man auch ein bisschen genervt voneinander ist, dass man das jetzt diesen Gladiatoren-Showkampf, es ist so ein bisschen wie beim Wrestling, wo man auch weiß, ja, dass die sich danach alle, und das ist oft auch oft so, ne? Also man ist da zwar so ein bisschen krawallig auf der Bühne, aber hinter der Bühne ist man meist so, lacht man dann drüber und tauscht so ein bisschen,
nicht immer. Also okay. Tatsächlich habe ich dann, weil mir das so leid tat mit dem Matthes und Salz-Verleger, habe ich mich mit dem dann nachher nochmal privat getroffen. Und da stellte sich dann raus, dass wir tatsächlich sehr viel mehr auf einer Linie sind eigentlich, als man das diesem Interview hätte entnehmen können. Ja. Aber ich habe schon auch mit Leuten auf Podien gesessen, wo es dann nach dem Podium eigentlich eher unversöhnlicher weiterging als vorher. Die das auch wirklich ja als persönliche Kränkung ihrer gesamten Lebensweise empfinden, wenn da jetzt sich also Dinge verändern.
Das hatte ich einmal, als ich mit Anke Domscheit-Berg auf einer Podiumsdiskussion war, die ihre Datenschutzhaltung sehr aus ihrer persönlichen DDR-Geschichte herleitet. Und ich hatte so das Gefühl, dass sie es darum eben auch persönlich nimmt, wenn man da eine andere Haltung vertritt. So, nun, was ich dann nicht auf dem Podium erzähle, dass ich war 11, als die Wende war, und tatsächlich habe ich vor der Wende auch schon und nach der Wende gab es viel, meine Eltern kommen aus dem Künstlerkreis, gab es viel Stasi-Geschichten in und um meine Familie, aber da habe ich was anderes daraus abgeleitet für mich, so. Aber da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass natürlich es immer was Persönliches gibt. Das erinnert mich auch daran, ich habe vor vielen, vielen Jahren, als ich noch in der Schule war, war ich 16, ein Interview mit Gregor Gysi geführt. Da sollten wir für politische Weltkunde ein Interview führen. Und da hat er eine spannende Sache erzählt, die mir total in Erinnerung bleibt. Und zwar ging es um Gewissensentscheidungen und Fraktionszwang. Es gibt ja diesen Fraktionszwang, der immer sehr umstritten ist. Und dann gibt es ja immer, eigentlich sagt man, Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen verpflichtet. Und da hat er gesagt, na, dass es halt so ist, bei Fraktionszwang, der wird dann oft immer aufgehoben, wenn es um solche Entscheidungen geht, dass man sagt, okay, das ist jetzt zu persönlich, da können wir euch jetzt nicht zwingen, als Fraktion abzustimmen. Und da hat er das Beispiel Abtreibung genannt und hat gesagt, da ist das Interessante, dass Leute, die, ich versuche es zusammenzukriegen, da hat er gesagt, je nachdem, welche Haltung mal zur Abtreibung hat, ist es eine Gewissensentscheidung oder eben nicht. Also wenn du aus zutiefst religiösen Gründen Abtreibung ablehnst, dann ist das eine ganz, ganz starke Gewissensentscheidung. Du kannst aber auch eine eher egalitäre Haltung dazu haben. Oder sagst du, das ist jedem freigestellt und das ist für dich gar nicht so sehr mehr mit deinem Gewissen verbunden. Und dann ist es plötzlich keine Gewissensentscheidung. Das war für mich spannend, also zu sehen, dass es da eine Debatte gibt. Und das erinnerte mich dann eben auch an diese Debatte mit Anke Domscheit-Berg. Während das für sie eben etwas stark emotional politisierend war, war es für mich das sozusagen nicht. Ich habe das da nicht draus abgeleitet. Und da muss man dann natürlich gucken, wie man dann da miteinander umgehen kann in der Diskussion. So. Und das ist, nehme ich an, wenn man über E-Books und Bücher redet, auch ähnlich. Ne?
Ja, also, man tappt dann natürlich auch leicht wenn man das Loblied des E-Books singt, dass Leute, deren Lebensunterhalt oft eben auch am Buch hängt, weil sie Buchhändler oder sowas sind, aber deren Lebensentwurf sich auch sehr stark um Buchbesitz dreht, um Bibliophilie und so, dass man ohne das eigentlich zu wollen, den Leuten die ganze Zeit in dieser Diskussion ins Gesicht sagt, alles, woran du bisher geglaubt hast, ist Quatsch, deine Lebensführung ist Quatsch, deine Werte sind Quatsch, das ist sehr schwer, oder nein, andersrum, es ist eben ganz leicht, diesen Fehler zu machen und ihn auch gar nicht absichtlich zu machen.
Also für mich war das mit den Büchern, war das auch persönlich ein bisschen hart. Ich weiß noch, dass ich so mit 20 war ich noch, also wir hatten zu Hause, wir haben in den Hackischen Höfen gewohnt damals und hatten irgendwie eine 170 Quadratmeter Wohnung noch aus DDR-Zeiten, sowas, was heute nicht mehr gibt, weil es auch einfach zerteilt wird. Und da war ein Raum die Bibliothek. Als wir ausgezogen sind, gab es wirklich 100 Bücherkisten, die ich dummerweise alle bis zum Rand gefüllt hatte, weil ich nicht wusste, dass man Bücherkisten nur zur Hälfte füllt. Also da waren wirklich, wirklich viele Bücher. Und für mich war es der Traum, wirklich in meinem Leben irgendwann so eine ledergebundene Brockhaus-Version zu haben und so. Das war für mich wirklich klar, das möchte ich mal erreichen in meinem Leben. Und auch das.
Soweit habe es ja nicht mal ich getrieben.
Und eine Britannica. Also noch mehr wollte ich wollte eine Britannica. In meiner Wohnung
hatte ja haben. Schon blöde Pläne, aber so blöd waren meine Pläne nicht.
Und das ist natürlich dann trotzdem auch irgendwie blöd, wenn du dich so nach und nach davon verabschieden musst. Ich habe früher auch mal auf Flohmärkten Lexika gesammelt, gekauft. Das hatte auch ein bisschen Hintergrund, weil ich irgendwann feststellte, dass wenn man Vorträge macht, macht, dass nicht die blödeste Idee ist, in Lexika aus verschiedenen Jahrzehnten zu gucken, was da steht zum jeweiligen Sujet, das du da irgendwie verhandelst, weil dann kriegst du plötzlich so historische Sachen mit. Und irgendwann fing ich aber natürlich an, diese Lexika auch einfach auszusortieren, weil dafür, dass ich da einmal im Jahr einen Begriff nachgucke, und dann hatte ich auch so ein Duden-Lexikon, das habe ich jetzt vor kurzem wirklich wirklich seelisch blutend weggeworfen oder Papier entsorgt. Und das ist halt interessant, wenn man so in also das generationsmäßig noch so mitgenommen hat, so diesen, diesen Abschiedsschmerz. Hab dann irgendwann in der Seabase hat jemand einen Buchscanner gebaut, der, glaube ich, so mittelgut, also ich glaube, das ist halt noch nicht automatisch. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass es endlich den Scanner gibt, wo ich meine ganzen Bücher irgendwie rauflegen kann. Ich hatte im Studium mal, da sollten wir eine Medieninnovation uns ausdenken, einfach nur so, um so zu tun, als wären wir Medienmanager, und hab mir einen Buchscanner ausgedacht und das auf einer Webseite veröffentlicht und habe dann lauter Industrieanfragen gehabt, wann ich den denn bauen würde, weil keiner bis zum Ende gelesen hat, wo stand, das ist nur ein studentisches Projekt. Du wirst ja auch noch damit aufgewachsen sein, ne? Dieses Buchfiele sozusagen. Also gab es für dich auch bestimmte Momente, in denen du dich davon verabschiedet hast, oder war das einfach so, hat sich das so reingeschlichen?
Das kam schleichend. Das hat auch damit zu tun, dass ich keine Lust hatte, umzuziehen, aber irgendwann die Wohnung einfach voll war und ich drüber nachdenken musste, ob ich jetzt in die Küche auch noch Bücherregale stelle. Mein Schlafzimmer war einfach komplett, das Bett war komplett umstellt von Bücherregalen. Ich fand das irgendwann auch nicht mehr schön. Ich fand das eigentlich bedrückend, dass alles so voll war mit diesen Bücherregalen. Das ist vielleicht schön, wenn du auf 170 Quadratmetern wohnst und eine Bibliothek hast. Ja. Wenn du auf 45 Quadratmetern wohnst, dann verliert das diesen Reiz. Ja. Und dann kam eben dazu, dass ich eigentlich schon seit Mitte der 90er ganz überwiegend im Internet gelesen habe und nicht mehr in Büchern. Ich habe so viel gelesen wie vorher, aber halt an anderen Stellen. Und mein Buch Kaufverhalten blieb aber noch eine Weile gleich. Ich war einfach so dran gewöhnt, alles immer sofort zu kaufen, wenn es irgendwie möglich war. Ja. Und dann anfangs fand ich das schön, ich habe mir das früher immer gewünscht, so einen Stapel ungelesene Bücher neben dem Bett zu haben, einfach nur so zur Sicherheit. Man könnte ja krank werden und dann liegt man da eine Woche im Bett und dann hat man keine Bücher mehr. Und dann hatte ich irgendwann so eben diesen kleinen ungelesenen Stapel und irgendwann hatte ich einen größeren ungelesenen Stapel und irgendwann hatte ich ein halbes Bücherregal voll nur mit ungelesenen Büchern. Und ja, ich habe dann irgendwann zum Glück gemerkt, dass mein Kaufverhalten und mein Leseverhalten gar nicht mehr so viel wie früher miteinander zu tun haben. Aber insgesamt war das ein schleichender Prozess, diese Trennung vom Papierbuch, der sich über viele Jahre hingezogen hat und immer noch nicht abgeschlossen ist.
Also ich merke auch, dass ich öfters Bücher kaufe, die ich dann nicht lese. Ich weiß nicht, ob das manchmal nicht auch einfach eine Huldigung ist für die Idee, dass dieses Buch geschrieben wurde. Also so versuche ich mir das dann zumindest schön zu reden. Dann habe ich ja den Autor dafür unterstützt, dass er, das ist so wie so ein Crowdfunding, ja.
Du weißt, was der Autor davon kriegt.
Ja, nicht viel. Ein Euro oder irgendwie so.
Ein Euro, wenn man einen Co-Autor hat, 50 Cent. Ja.
Das sind übrigens keine Quatschzahlen. Also ich kenne, das ist wirklich... Ist so. Wenn das Buch irgendwie 10 bis 20 Euro kostet, landet vielleicht ein Euro beim Autor. Das ist eine ganz traurige Geschichte, was bei E-Book-Verkäufen ganz anders ist. Also da gehen ganz andere Margen rüber, beziehungsweise du kannst
Margen, ein E-Book... Ja, dafür ist das E-Book meistens billiger, dann ist es am Ende doch wieder ein Euro.
Naja, das ist aber... gut, sagen wir es so. Also wenn ein Printbuch als E-Book verkauft wird, ist es meistens nur wenig billiger. Und es kommt trotzdem so wenig beim Autor an. Wenn aber Autoren im Selbstverlag E-Bücher rausbringen, können die mit einem E-Book, was 4 Euro kostet, genauso viel Gewinn pro verkauften Exemplar machen, als würde es 20 Euro im Laden kosten. Und das ist halt ein wirklich krasser Unterschied. Ja. Also das sehe ich bei meiner Frau, die hat so ein paar E-Books und das denkst du, das ist wow, also weil die hat vorher auch mit einem Verlag ein Buch gemacht und das war durchwachsen das Erlebnis so und jetzt, seitdem sie das selber macht, läuft's gut. Dann gibt's natürlich dann die Kritik, ja, dann gibt's keinen richtigen Redigierungsprozess und so. Und
da bist du ja selbst dafür verantwortlich, dass es den gibt.
Das genau, oder du aktualisierst halt irgendwie. Spielen für dich denn persönlich noch Buchläden irgendeine Rolle?
Nee, gar keine. Nee? Also ich merke das auch jetzt. Eine Weile bin ich einfach nur nicht mehr reingegangen, weil es keinen Grund gab.
Ja. Also dieses, du machst dieses Stöbern auch nicht.
Gar nicht mehr. Und inzwischen ist es auch wirklich so, wo war ich denn jetzt gerade? Irgendwo, am Flughafen, genau. Am Donnerstag war ich Alex vom Flughafen abholen und bin da so rumgelaufen. Und da war eben auch eine Buchhandlung. Mhm. Und ich habe das jetzt auch noch ein paar Jahre gemacht, dass ich in die Buchhandlungen reingegangen bin und so Sachen in die Hand genommen habe und mir vielleicht dann später die E-Book-Leseprobe runtergeladen habe. Mhm. Und das war aber jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich an dieser Buchhandlung wirklich mit vollkommener Gleichgültigkeit vorbeigegangen bin. Ich habe kurz drüber nachgedacht, gehe ich jetzt da rein, schaue mir Sachen an, und das hat mich so kalt gelassen wie jetzt eine Parfumhandlung oder sowas. Ja. Und das war jetzt auch doch nochmal, das war bisher noch nicht so.
Ja, das ist bei mir mittlerweile auch so. Also es gibt, ich habe öfters nochmal so Versuche gemacht, Buchhändler oder Buchhändlerinnen nach einem Tipp zu fragen. Also wenn ich ein Buch kaufe und sage, können Sie mir wirklich so ganz einfach Sachen, ich möchte ein Buch verschenken und die Beschenkte möchte, die liest gerne seichte romantische Literatur, ohne dass was Schlimmes passiert. Das ist eine klare Anforderung. Ja? Also ich möchte was, ohne dass jemand stirbt, und das soll ein bisschen seicht sein, so ein Einschlafbuch. Und dann kriege ich halt ein Buch empfohlen, kaufe das und verschenke das, und dann bekomme ich als Antwort, ja, auf Seite 2 stirbt jemand an Krebs. So, das ist so, ja. Und dann denke ich mir, warum habe ich dieses Gespräch geführt? Weil ich halte das schon das war lange Zeit zumindest ein sehr ernstzunehmender Beruf. Und dann bin ich natürlich doch wieder an dem Punkt, ja, dann frage ich doch lieber Algorithmen. Ja, also ich schimpfe dann mittlerweile lieber auf einen Algorithmus, dass der mal nicht funktioniert, als diese persönliche Enttäuschung zu haben, im Buchladen mich haben beraten zu lassen, und dann klappt das irgendwie.
Ja, das ist so ein bisschen ein Problem. Also das Argument kommt ja immer, ja, die persönliche Beratung durch den Buchhändler. Durch die Buchhändlerin, in der Regel sind es ja Frauen. Mhm. Und da gibt es halt einfach keine Erfolgskontrolle. Das passiert ja ganz selten, dass die Leute dann wiederkommen und sagen, die Empfehlung war super oder die Empfehlung war schlecht.
Also Buchhändler sollten so ein Sternensystem auf der Stirn haben. Also ich wurde auch schon gut beraten, ne? Das ist ja jetzt kein allgemeines Buchhändler, sind nicht gut. Darum geht es wirklich gar nicht. Aber es ist eben aus meiner persönlichen Erfahrung heraus nicht so, dass ich garantiert in einen guten Buchladen gehe und dann auch wirklich immer gut beraten werde.
Selbst wenn die Buchhändler gut sind, also die erste Buchhändlerin meines Lebens, die für mich auch wirklich sehr wichtig war und die ganz toll war und die diesen Beruf wirklich leidenschaftlich gemacht hat, hat mir dann später, als ich, also sie war schon für meine Kinderbuchauswahl zuständig und hat das sehr gut gemacht, aber als ich dann älter wurde und so 18 und 25 war, haben alle ihre Empfehlungen immer grotesk daneben gelegen. Und das, obwohl sie mich jetzt wirklich in meinem Leseverhalten wahrscheinlich so gründlich kannte wie sonst niemand. Mhm. Also es hat jetzt, gibt keinen so klaren Zusammenhang zwischen Qualifikation der Buchhändlerin und halt Qualität der Geschmack Ergebnisse. Ja. Genau, und ich glaube, der ist dann doch sehr wenig übertragbar. Ich habe natürlich auch in den paar Jahren, in denen ich Krimi-Buchhändlerin war, hauptsächlich die Bücher verkauft, die ich halt super fand und wo ich fand, dass der Autor mehr Geld verdienen sollte.
Du warst
sollte.
Auch mal Buchhändlerin?
In der Hemmet-Krimi-Buchhandlung in Berlin, ungefähr drei Jahre lang, da in der Gegend.
Ach, ist ja witzig. Ja.
Und von da weiß ich halt auch von der anderen Seite her, wie diese Empfehlungsvorgänge funktionieren.
Ja. Kannst du dich noch an irgendwelche merkwürdigen Anfragen erinnern für eine Buchempfehlung? Also gibt's da, ist das immer gleich, ich suche was Spannendes, ich suche was, oder gibt's auch manchmal so total ausgefallene Wünsche, mit denen jemand reinkommt?
Eigentlich nicht, weil wenn Leute ausgefallene Wünsche haben, dann kennen die sich in der Regel gut aus und brauchen gar keine Empfehlungen. Ja. Und du kannst denen nicht wirklich weiterhelfen, beziehungsweise kennen sie dann alles schon, was du ihnen empfehlen könntest. Mhm. Nee, die Leute, die Empfehlungen haben wollen, sind eigentlich immer so eher gleichgültige Leserinnen. So, ja, ich habe jetzt alles von Patricia Cornwell gelesen. Das war damals ein großes Thema, späte 90er, Patricia Cornwell. Was gibt's denn, was so ähnlich ist? Dann sagt man, da gibt es jetzt eine neue Patricia Cornwell. Vorteilhaft für den Buchhändler, gebunden 25 Euro oder ach nee, es waren noch D-Mark-Zeiten. Ja. Teuer jedenfalls. Und dann geht die Kundin damit beglückt nach Hause. Ja. Ganz selten mal, dass jemand kommt mit einer irgendwie anspruchsvollen Beratungsanfrage. Ja. Und natürlich haben wir eigentlich immer Bücher verkauft, also gerade wenn Leute sagen, ja, ich brauche was zum Verschenken, ja, ich habe keine Ahnung, was die beschenkte Person gut finden könnte, und dann hast du halt so ein paar Sachen in der Hinterhand, wo du von verschiedenen Seiten das Feedback gekriegt hast, dass recht unterschiedliche Leser das Buch mögen, mit dem Argument verkaufst du es dann, das sind dann irgendwie so Go-To-Titel, wo du wenig falsch machen kannst.
Ich erinnere mich gerade, ich war letztens im Buchladen und war, weil ich für einen Geburtstag, für einen Kindergeburtstag einkaufen musste. Das ist interessant, das ist auch einer der wenigen Anlässe, noch in Buchläden zu gehen, weil die haben immer diese Kramtische an den Kassen. Da gibt es dann so Flummis zu kaufen und so. Das ist ja so hat sich irgendwann gewandelt, dass man so Kleinkram kaufen kann. Genau. Und das ist so typisch, kannst du mal was für einen Kindergeburtstag kaufen? Im Buchladen. Ja, was? Jedenfalls war ich da und hatte so zwei Schreine, also wirklich, meine Kinder waren total außer sich irgendwie und mein Sohn nahm wirklich den ganzen Laden auseinander und schmiss Flummis durch den Buchladen und ich wollte einfach nur bezahlen und vor mir war aber ein älteres, distinguiertes Ehepaar und die Frau sagte, können Sie mir sagen, was in der letzten Zeit über Mozart erschienen ist? Und ich dachte so, boah. Und dann kam auch noch die Antwort und da bin ich echt, war ich kurz vorm Ausrasten, sagte die Frau, ich kann ja in der Datenmaske leider nicht CDs von Büchern rausfiltern. Da stand also diese Buchhändlerin da und hat Mozart eingegeben, Erscheinung der letzten zwei Jahre, und hatte aber alles CD und Bücher durchmischt in ihrer Maske und stand dann da mit dem Finger und ging jeden einzelnen Treffer durch, ob er sich im Buch
dachte ich so. Aus so ähnlichen Gründen habe ich damals schon in der Buchhandlung, und ich meine, das war so zwischen 96 und 98 ungefähr, wenn es ging, bei Amazon recherchiert, also unter dem Vorläufer von Amazon, wie hießen die? Da gab es jedenfalls also so Online-Buchhändler, die dann von Amazon übernommen wurden, weil die einfach damals schon die besseren Suchverfahren hatten, als man für viel Geld pro Jahr als Buchhändler auf einer CD-ROM geliefert kriegte.
Ach stimmt, das war ja auch noch CD-ROM.
Das Problem war allerdings, man musste sich halt dann übers Modem einwählen und dieser Einwahlvorgang damals, der hat länger gedauert, als die Kunden in der Regel zu warten bereit waren.
Stimmt, das war dann so erstmal so 20
Sekunden. Aber wenn man dann mal drin war, konnte man super nach Büchern suchen, damals schon.
Eine schöne Zwischenraum. Das fällt mir noch ein, ich muss noch kurz sagen, gestern habe ich, ich habe dir das vorhin schon erzählt, war ein Vortrag über auf dem Kolloquium über Verstecke, und da hat der Vortragende, um sein Thema zu verdeutlichen, was gebastelt, was man eigentlich sehr selten sieht in einem Dissertationskolloquium, und hat mitgebracht ein Buch. Und als es aufgeklappt war, war dort ein Loch reingeschnitten und es war eine 3,5 Zoll Diskette drin, was ich irgendwie ganz toll fand, weil das so zwei aussterbende Medientechnologien sind, die auch noch als das Versteck das eine für das andere, und man würde also sozusagen mittlerweile, oder nee, nicht, das stimmt nicht, aber es wird der Zeitpunkt kommen, an dem es eher unüblicher ist, viele Bücher zu Hause zu haben, und dann, dass dann da auch noch eine Diskette drin ist, das war schon.
Aber das gab es doch zum Teil sogar richtig im Handel, Bücher, wo so eine Vertiefung im Buch war für eine Diskette.
Ja. Also das glaube ich, es war jetzt auch nicht super innovativ, aber es war total überraschend, das zu sehen. Ne? Also wenn die jetzt plötzlich jemand ein Buch aufmachen, da ist eine Diskette drin, ist das immer so. Und er hat dann noch gesagt, na, er überlegt, ob er da jetzt noch ein Loch reinschneidet, dass man da auch mal so eine Spielzeugpistole so reinmacht. Also ich habe gesagt, nee, ich finde das mit einer Diskette, finde ich besonders gut. Und ich würde es eigentlich als Kunstprojekt machen und auf der Diskette die Texte speichern, die er ausgeschnitten hat. Also sozusagen, dass die Diskette das ausgeschnittene Loch füllt, dann kann er das als Kunst deklarieren. So.
Es ist ja inzwischen mit CD-ROMs schon so. Mir hat neulich jemand, also was heißt neulich, ne, es ist schon ein Jahr her, eine Zeitschrift zugeschickt. Und aus der Zeitschrift fielen dann zwei Dinge raus. Erst was aus Plastik, was ganz attraktiv war. Und ich habe es eine Weile so hin und her gewendet, dass ich merkte, ein Mauspad. Ganz lang kein Mauspad mehr gehabt. Und dann fiel noch eine CD raus. Da wusste ich dann auf Anhieb, was es ist. Aber auch da, ich habe, glaube ich, jetzt seit 2010 oder so kein CD-ROM-Laufwerk mehr. Auch da wird das allmählich schwierig. Ja. Ich habe das im Techniktagebuch schon aufgeschrieben. Das ist ein Blog eben über solche Veränderungen. Ich habe es jetzt endlich geschafft, zwei Einwegkameras zum Entwickeln zu geben, die ich, den einen Film habe ich in den späten 90ern aufgenommen, den anderen um 2003, und jetzt habe ich es geschafft, die mal zum Entwickeln zu bringen, und dann habe ich es auf einer CD-ROM zurückgekriegt, und als ich die dann in der Hand hatte, habe ich gemerkt, ich habe jetzt Medien, die ich nicht lesen kann, eingetauscht gegen ein anderes Medium, das ich auch nicht lesen kann.
Das ist ja großartig.
Aber das Neue ist ein kleines bisschen weniger unlesbar als die alten.
Also ich habe, es ist gar nicht so lange her, dass ich mit Disketten zu tun hatte. Da war ich noch im Vorstand der Seabase, so ein Computerclub, Verein, Nerd, Bastel in Berlin mit 300, 400 Mitgliedern. Und wir mussten den Bankeinzug zur Hypo-Vereinsbank bringen. Und der Weg war dann, dass man eine 3,5 Zoll Diskette dort in den Briefschlitz wirft. Und ich nehme an, das wird auch jetzt noch so funktionieren, auf jeden Fall. Wahrscheinlich gibt es jetzt mittlerweile auch andere Wege, aber damals war dann erstmal, dass wir an die Mailingliste der Sieber schicken mussten, hat jemand vielleicht noch eine Diskette und hat jemand noch ein Diskettenlaufwerk?
Kannst du da bitte einen Gastbeitrag fürs Technikteil?
Kann ich gerne machen. Und dann, ich hatte das dann da hingebracht und dann bin ich dann zur Hypovereinsbank gefahren und habe dann da eine Diskette in dem, also ja, wo man so, keine Ahnung, also das sind so schöne Erlebnisse, wenn man sich von so einer Technologie verabschiedet und das dann plötzlich so verfremd irgendwie auftritt. Aber anscheinend gibt es Menschen in Banken, die das gewohnt sind, tagtäglich Disketten irgendwo reinzustecken.
Als ich noch das alte Büro hatte, also vor 2011, habe ich irgendwann meinen Schreibtisch aufgeräumt oder sagen wir mal, ich habe was gesucht auf meinem Schreibtisch und habe in der alleruntersten Schicht auch noch 3,5 Zoll Disketten gefunden. Das heißt, die müssen irgendwann zwischen 2005 und 2011 dorthin geraten sein.
Oh, das ist ja gar nicht so lange her. Nee. Also so was so das Diskettenmaßstäbe angeht. Ja. Ach ja, Disketten. Zum Technik-Tagebuch kann man ja noch mal kurz was sagen. Das ist ein sehr schönes Projekt. Das ist vor ein paar Jahren gestartet. 2 oder 3, ne?
Nee, das gibt's seit Januar 2014.
Echt? Ist es erst so kurz?
Und weil man aber bei Tumblr-Beiträge rückdatieren kann, haben wir natürlich ganz viele rückdatiert.
Das war ein großes Thema.
Das Problem allerdings, man kann sie nicht beliebig rückdatieren. Wir haben ja jetzt inzwischen auch Autoren, die könnten Beiträge schreiben, die vor 1970 spielen, aber du kannst keine Beiträge vor den 1.1.1970 datieren bei Tumblr. Ich habe das auch schon als Bug gemeldet und sie haben so zurückgeschrieben, so sinngemäß. Ja, okay, es geht nicht, aber es würde sehr lange dauern, wenn wir daran irgendwas ändern wollten, also vergiss es.
Ja, also man kann ja noch mal kurz zum Techniktagebuch. Es gibt das Techniktagebuch, in dem 20 oder sogar schon mehr Personen was geschrieben haben, und das sind meistens persönliche, kurze Geschichten, was einem mal mit Technik irgendwie passiert ist. Das sind auch wirklich, die müssen gar nicht unbedingt zugespitzt sein, manchmal sind es einfach so Alltagserfahrungen. Wir hatten, glaube ich, schon mal drüber getwittert, weil ich hatte irgendwie gelesen, dass es sozusagen so ein bisschen so altes Wissen konserviert und dann hatte ich so gesagt, naja.
Und Neues
eigentlich. Und Neues. Und ich hatte dann geschrieben, wir hatten uns dann darauf geeinigt, es konserviert das, was wir im Moment denken, was man konservieren müsste. Ja, so, also was genau. Ja, ne, wenn man jetzt über früher schreibt, also man kann ja nicht Geschichtsschreibungen aktuell machen, Archäologie funktioniert ja eher im Nachhinein, aber man kann genau schon vorbereiten, dass man wie ein Observer, es ist eigentlich auch wieder so ein Observing-Projekt, da sind sehr, sehr schöne Geschichten dabei. Mir ist auch eine Geschichte eingefallen, da muss ich mal nachgucken, ob ihr schon was habt. Und zwar habe ich früher als Kind immer Faxweichen angerufen und mit der Stimme ein Fax nachgemacht und war total happy, wenn die Faxweiche mich nicht zum Anrufbeantworter durchgestellt hat, sondern dachte ich, sei ein Fax.
Kannst du das noch?
Ja, das mach gar nicht. Es ging nur um einen Fiebton. Du musstest nur einen ganz bestimmten Ton machen und dann hat die Faxweiche dich für einen Fax gehalten. Ja? Die wollte halt eine bestimmte Frequenz hören. Das heißt, du hast von tief nach hoch angefangen, langsam, und wenn die richtige Frequenz.
Komm, mach das mal. Dafür hat man doch einen Podcast, dass man alberne Geräusche
macht. Also ich habe gemacht, so, und an einer bestimmten Stelle, ne, also so eine Faxweiche hat man daran erkannt, dass da kam so ein kurzes so ein kurzes Klingeln, und da wusste man, die hört mich jetzt gerade und entscheidet, ob ich ein Fax bin oder nicht, weil ein Fax würde halt jetzt einen Initialisierungston schicken, und die konnte man halt darüber austricksen. Ich fand mich total toll, dass ich das gemacht habe, und dann war ich dann natürlich beim Fax, das mich dann so aggressiv mit Tönen beschoss. Und da reicht es dann aber bei mir nicht weiter, um noch weiter mit ihm ein Handshake zu machen, wie das so schön heißt. Genau, das war so eine Technik-Tagebuch-Geschichte. Genau, und ihr habt was Schönes gemacht. Ihr habt eben, ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen, gesucht, in welchem Blogsystem man Artikel gut rückdatieren kann, damit es eben auch so wirkt, als wären das sozusagen Blog-Einträge oder beziehungsweise es ordentlich verrückt ist. Warum das jetzt nicht früher als 1970 ist, kann man ja noch mal kurz erzählen, warum das nicht geht. Ich weiß gar nicht, ob das alle wissen. Wahrscheinlich wissen es nicht alle. Also beim Computer hat man sich irgendwann entschieden, dass man die Zeit zählt als Sekundendifferenz zum 1. Januar 1970.
Richtig? Ich weiß nicht, ob generell bei Computern, aber Unix, glaube ich.
Stimmt.
Ich glaube, es ist Unix-spezifisch.
Stimmt, du hast recht. Obwohl, das heißt dann, glaube ich, sogar POSIX-spezifisch. Ja. Und ich glaube, Win Microsoft ist, glaube ich, in bestimmten Belangen da auch kompatibel. Aber das kann ja dann irgendwelche Auskenner noch irgendwie. Aber sagen wir
also
mal,
wenn du jedenfalls mit Unix Timestamps arbeitest, dann kriegst, und das tut man ja normalerweise, wenn man sowas macht, dann läuft man in dieses Problem.
Genau, das heißt sozusagen, das wird dann eben bei Tumblr auch sein. wenn ich da einen Blogpost am 01.01.1970 anlege, speichern die halt nicht 01.01.1970, sondern die speichern halt 0 oder 1, ja, als eine Sekunde. Und das heißt natürlich, wenn ich vorher was poste, wenn ich vorher etwas abspeichern will mit einem Zeitstempel, der vorher ist, geht es nicht, weil es keine negative
Zeit gibt. Naja, das Lustige ist, es ist ein bisschen komplizierter. Du kannst das abspeichern, es wird auch korrekt einsortiert. In dem Archiv von deinem Blog siehst du dann, Beitrag ist jetzt 1956 korrekt einsortiert, aber alle paar Stunden oder einmal täglich geht da irgend so eine Reinigungskolonne durch die Daten. Und dann wird es wieder auf den 01.01.1970 gesetzt.
Spannend. Wahrscheinlich werden so geguckt nach invaliden Daten oder
irgendwie sowas. Sowas muss es sein.
Weißt du noch, was das für 1956, weißt du noch ein Beispiel von 1970, was da drin stand?
Also Thomas Wiegold hat mal einen Beitrag geschrieben, der natürlich fake rückdatiert war auf 1956. Also er musste sich schon auch erzählerisch etwas verrenken, um ihn in dieses Jahr zu befördern. Mhm. Aber da ging es um seine Schreibmaschine. Mhm. Schreibmaschine mit einem Frauennamen, den ich jetzt vergessen habe.
Bestimmt Veronika.
Und die war wohl im Jahr 1956 rausgekommen und jetzt von revolutionärer Kleinheit oder sowas, darüber hat er geschrieben.
Ja.
Den Text auch auf der Schreibmaschine getippt und dann das Foto reingestellt.
Ich hätte gemacht, oder? Das ist natürlich schön. Ja, ich habe auch noch, Schreibmaschinenerinnerungen. Also meinen ersten Brief habe ich auch noch auf der Schreibmaschine getippt. Das finde ich jedenfalls ein schönes Projekt, vor allen Dingen, weil ich mittlerweile Blogs sehr mag, wenn mehrere Autoren und Autorinnen daran beteiligt sind. Ich finde, dass das immer sehr, sehr bereichernd ist, wenn man sich bei einem Thema trifft. Und dann finde ich es irgendwie gut. Und vor allen Dingen ist es schön, also auch allein dadurch, dass es das gibt, fällt mir manchmal auf, dass ich über etwas länger nachdenke, weil dann denke ich so, ach, das wäre doch was fürs Techniktagebuch. Und dann hat man so einen Anlass irgendwie über Technik zu reflektieren. Es gibt es krass, seit Anfang des Jahres. Ich habe das, also gar nicht wegen der Rückdatierung, aber ich dachte, das gibt es ja schon so lange.
ja.
Aber das spricht ja für ein Projekt.
Ich habe es ja auch dieses Jahr für Grimme Online eingereicht bei den Nominierungen.
Ja.
Einfach nur, weil ich gesehen habe, dass es jemand anders schon angereicht hatte und weil ich dachte, wenn die sich das anschauen, dann kapieren die überhaupt nicht, dass es wirklich von 2014 ist. Mhm. Deshalb habe ich es nochmal nachnominiert mit der Erklärung, warum das so aussieht, als wäre es nicht von 2014. Hat aber nichts geholfen.
Ja, schade. Ich war ja nicht ganz zufrieden mit den Grimme Online.
Ich weiß gar nicht, was rausgekommen ist.
Ich glaube, Grimme Online Award, naja.
Hey, Moment.
Ach stimmt, du hast ja schon einen bekommen, ne?
Klar. Und ich habe vor, mir irgendwann ein kleines Häuschen draus zu bauen. Da brauche ich noch ein paar.
Wofür hast du einen bekommen?
Ein 56stel oder sowas eines Grimme Online Awards für die Riesenmaschine.
Erzähl doch mir dann nochmal, was die Riesenmaschine ist.
War. Es gibt es ja, also Proforma existiert es ja noch, also ja, man kann noch riesenmaschine.de eingeben und da sind auch noch alle Beiträge, aber eigentlich ist sie seit spätestens 2009 tot. Mhm. Das war auch ein Mehrautorenblog, das ursprünglich mal, glaube ich, mit der ganz stumpfsinnigen Idee gestartet war. Wir machen auch so einen Gadget-Blog, wie es die Amerikaner jetzt alle machen. Und weil es uns aber nicht gelungen ist, das ernsthaft und anzeigenbringend durchzuziehen, entgleiste das schon in den ersten Tagen und wurde dann eher so ein Blog, in dem steile Theorien über die Welt aufgestellt wurden, die aber alle irgendwie festgemacht waren an Beobachtungen aus dem Supermarkt, also an irgendwelchen warenförmigen Angelegenheiten.
Also was es im Supermarkt zu kaufen gibt?
Sozusagen. Ja, so neue Produkte und welche steilen Thesen man angesichts dieser neuen Produkte über die Welt aufstellen kann.
Okay. Und ein 56stel heißt, da gab es so viele Autoren, oder wie?
56stel habe ich jetzt erfunden, aber wir haben es damals ausgerechnet, wie großer Anteil an diesem Grimme Online Award offiziell zusteht.
Aber der ist nicht dotiert, ne? Der Grimme Online Award?
Ich glaube, der war nicht dotiert. Nee, ja. Man kriegte damals so einen Glasklotz.
Also wenn das mal aufhört mit diesen wirklich mit diesen
lasergravierten Glasklötzen.
Wirklich bei jedem Award kriegt man wirklich ein Ding, das noch hässlicher und blöder ist als das andere.
Das stimmt. Also ich habe mal jemanden gesehen, der einen echten Grimme hatte. Oder war das schon Grimme Online? Also jedenfalls irgendeinen früheren Grimme Award. Und der war relativ schön. Das war so ein richtiges Metallding. Martin Baske hat den, genau. Der hat ihn mal auf dem Flohmarkt gekauft. Da fragt man sich auch, was bewegt die Leute dazu?
Traurige Geschichten wahrscheinlich.
aber da war ich auch ein bisschen unangenehm überrascht, weil schon zu dem Zeitpunkt, 2006 war das, kriegte man ja diese lasergravierten Glasklötze auf dem Flughafen im Souvenirshop nachgeschmissen. Ja.
Ja, also ich glaube, vor allem diese lasergravierten Dinger, das gab mal einen Zeitpunkt, da fand man das toll, weil das eine neue Technologie war.
Ja, so, es war so irgendwie ein Dienstag und ein Mittwoch im Jahr 1998 und dann war es auch schon wieder vorbei, glaube ich.
Und dann war das noch vielleicht noch schick ausgeleuchtet oder so und die Gravur innen drin hat geleuchtet, aber ja, ich finde es halt sowas von so 90er Technokultur irgendwie, die damals halt zeitgenössisch war, aber jetzt ist es dann doch schon, fühlt sich das schon sehr, sehr retro an. Die Riesenmaschine. Worüber ich noch mit dir reden wollte, weil mich das überrascht hat, ich frage ja am Anfang immer nach in einer Mail nach Hobbys. Das ist so ein schönes, furchtbares Wort, da zuckt es mir immer zusammen, das zu schreiben. Aber so, du hast geschrieben, dass du baden gehst im irischen und schottischen Meer.
Das hat halt damit zu tun, dass Alex, mein Freund, erst in Schottland, dann in Irland und dann wieder in Schottland gewohnt hat. Und da jeweils am Meer, ja. Da bietet sich das an.
Was ist besonders daran, da schwimmen zu gehen? Also du würdest jetzt ja nicht sagen, ich gehe in der Ostsee baden. Das wäre ja dann was du...
Doch, ich würde ich auch, weil ich komme ja aus Süddeutschland und da fuhr man in Urlaub traditionell ans Mittelmeer, weil es einfach näher war und da badete man in warmem Wasser und ich habe das nie verstanden, was Leute an dieser Nord- und Ostsee wollen und dass sie da auch tatsächlich ins Wasser gehen. Insofern wäre das für mich schon auch erwähnenswert. In Irland war es eigentlich vor allem ein soziales Vergnügen. Da gab es einfach so eine traditionelle Badestelle mit nackten alten Männern, wo auch offenbar schon seit 100 Jahren nackte alte Männer rumsaßen.
Die wahrscheinlich schon seit 100 Jahren dort saßen.
Und ich fand das ganz, ganz schön auch als so eine Art, unter verschiedenen Aspekten. Also man konnte da ganz gut wie auf so einem Affenfelsen einfach Sozialleben beobachten. Was passiert da? Das war ganz interessant. Also schon das ganz normale Sozialleben dieser badenden Menschen, aber auch, wie ich dann erst viel später gemerkt habe, dass die gleiche Badestelle außerdem als schwuler Cruising-Ort diente. Und es ganz merkwürdige Überlappungen gab zwischen diesen Bereichen, die für deutsche Badegäste kaum zu deuten waren eigentlich.
Meinst du generell für deutsche Badegäste oder gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen ehemals ost- und ehemals westdeutschen Badegästen? Also ich frage vor dem Hintergrund, dass es ja in der DDR war ja FKK, also freie Körperkultur, nackt muss man nochmal übersetzen, war das ja völlig normal.
Ja, aber sowas meine ich eigentlich nicht. Aber das ist zum Beispiel auch in den ganz normalen Badebetriebstagen, wo einfach Menschen da hinkommen, um zu schwimmen und in der Sonne zu sitzen und sowas, immer wieder zu so merkwürdigen Situationen kam, wo du merkst, okay, da stehen jetzt einfach mehrere Männer rum, die angelegentlich ihren Penis so auf Halbmast polieren, auch nicht besonders versteckt tun oder sowas. Es ist aber auch gar nicht klar, warum.
Ja.
Es war kein eindeutiger Exhibitionismus, es war auch kein eindeutiges schwules Cruising. Es war eine ganz, also auch nachdem ich da lange hingegangen bin, ist es mir nicht gelungen, das zu entschlüsseln, was da eigentlich die Regeln waren, was eben so sexuelles und so halbsexuelles und gar nicht sexuelles Verhalten an der Badestelle anging. Das war schon mal ganz spannend.
Ja. Also man merkt, dass sich das Thema Beobachten bei dir wirklich durch alles durchzieht, sogar wenn du baden gehst. Das Lustige ist, in so einer Situation kann man ja schlecht hingehen und fragen. So, oder? Das macht man dann ja nicht so.
Es gibt manche Sachen beim Beobachten, die kannst du ganz leicht erfragen. Ich mache es dann oft trotzdem nicht, weil es mir irgendwie peinlich ist oder weil ich mich nicht traue. Aber es gibt tatsächlich welche, die kannst du auch nicht erfragen.
Ja. Also sowas. Also ich hatte gestern zum Beispiel, hier war ich im Restaurant, wollte bezahlen und ich war letztens irgendwo hatte ich gelesen, in irgendeinem Land ist es unhöflich, Trinkgeld zu geben. Da hat das sowas billig, was noch was draufzahlen, weil das halt schon mit eingepreist ist, das Trinkgeld. Und jetzt stand ich also da in der Schweiz und dachte so, war das in der Schweiz, wo man kein Trinkgeld? Und stand vor der Frau, die halt mich gerade erwartungsvoll anguckte. Und dann dachte ich mir, dann frag doch einfach. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, ist das Ihnen unangenehm, wenn ich Trinkgeld gebe? Ich habe das letztens gelesen, irgendwo ist das so und ich weiß nicht mehr. Und dann war sie total überrascht, aber dadurch war die Situation halt auch weg, ne? Weil sie sagte, nee, das ist völlig in Ordnung, ich freue mich drüber. Ich kann mir das jetzt merken, in der Schweiz darf man Trinkgeld geben.
Darf man, muss man aber nicht. Das ist, habe ich gehört, nicht so verpflichtend wie in Deutschland.
Okay, jedenfalls, aber ich war froh, halt diese Frage gestellt zu haben, ja, und dann war das irgendwie weg. Und das ist aber, das kostet so ein bisschen Überwindung, diese Frage zu stellen, aber eigentlich was Logisches einfach zu fragen, bevor ich jetzt irgendwie, dann ich hätte auch was völlig Falsches machen können. Und ich wollte jetzt nicht negativ auffallen, sondern mich natürlich den Gepflogenheiten irgendwie anpassen. Ja, aber oft finde ich es schade, dass man bestimmte Fragen nicht einfach stellen kann. Ja, weil manchmal, also auch hier in der Schweiz zum Beispiel, ich bin jetzt hier gerade die Straße lang gelaufen und überall liegen so kleine Papierbündel. So, und ich möchte eigentlich dann einfach jemanden, der die Straße langfährt, sagen, ist das Altpapier? Macht das hier wirklich jeder, dass das so zusammengebunden wird? Das ist ja total niedlich. Ich habe mich total gefreut darüber.
Ja. Aber das ist jetzt so ein bisschen so, wie worüber ich mich immer ärgere, wenn die amerikanischen Experts oder überhaupt die englische Blogs schreibenden Leute, die jetzt in Berlin wohnen, immer drüber schreiben, dass die Leute bei Rot nicht über die Ampel gehen oder sowas. Hm. Das, glaube ich, findet man als Schweizer sehr schnell überhaupt nicht mehr lustig auf diese Altpapiersache angesprochen.
Achso, ist das was Besonderes? Also wird das öfters thematisiert mit dem
Altpapier? Ich glaube ja, das ist so eins der Hauptthemen, was allen Nicht-Schweizern als erstes auffällt.
Ist interessant, weil
das Altpapier so super penibel gebündelt wird.
Also ich war ja früher das letzte Mal nur in Basel und da ist das nicht so. Also zumindest habe ich das nicht gesehen. Es kann aber auch dran liegen, ich weiß nicht, ob es nur an einem bestimmten Tag rausgelegt wird, dann war das vielleicht einfach nicht der Tag. Das Interessante ist, für mich ist das gar nicht so lustig, weil ich als Kind das noch kenne, in den Straßen, in allen Wohnungen zu klingeln und nach Altpapier zu fragen.
Das wird, glaube ich, immer noch gemacht. Also ich war gerade bei Verwandten im Allgäu und die sagen, dass ihr gesamtes Altpapier zum Sportverein geht. Der ist irgendwie, offenbar sind die Altpapierpreise wieder recht hoch gerade. Der davon keine Ahnung was finanziert.
Ja, also ich habe früher noch Flaschen und Papier gesammelt irgendwie. Heute irgendwie unvorstellbar, dass irgendwie fremde Kinder bei dir klingeln und fragen, ob du ihnen Pfandflaschen
dafür kriegst. War es früher, glaube ich, unvorstellbar, dass Menschen in öffentlichen Mülleimern wühlen, um nachzuschauen, ob da vielleicht Pfandflaschen drin sind.
Genau. Das ist so interessant. Deswegen fand ich das erstmal sympathisch, dieses zusammengebündelte Papier, weil eigentlich kenne ich das noch, so eine Bündel von früher. Wir haben das früher auch so gebündelt. Es sagt aber auch natürlich was darüber aus, dass diese Zeitungen ja auch erstmal abonniert werden wollen, also die da gebündelt sind. Und es erinnert mich auch an die Party gestern. Da gab es in der, wie heißt es, ZHDK, war klar, dass ich verkehrt rum mache, gab es ein Konzert und da hat eine Band gespielt und daneben standen als Performance drei Frauen und haben das ganze Konzert über Modezeitschriften geschreddert. Und das war für mich so, es gibt manchmal so in so Filmen, gibt es so so Szenen in Clubs, wo man denkt, ja, so sind Partys aber nicht. Das ist ja total übertrieben. Und gestern war ich das erste Mal in so einer Situation, wo ich dachte, sind die Partys doch so oder machen die nur nach, dass die Partys so sind? Ja, weil es gibt ja immer dieses lustige, das beschäftigt mich ja schon lange, dieses lustige Wechselverhältnis zwischen Popkultur im Film und Realität und wieder so, das kann man gar nicht so gut trennen, weil da spielte halt eine Band und die ganze Zeit standen da drei Frauen und schredderten und danach war der ganze Boden, als du dann noch kamst, war schon das meiste weg. Das war wirklich alles voll mit geschreddertem Papier. Und dann heute nochmal das Altpapier und dann dachte ich so, vielleicht ist das ja auch hier so generell so ein Thema, irgendwie Papier und Altpapier und so, das war irgendwie... Und ich wusste auch gar nicht, was sie mir damit sagen wollten gestern. Aber es war auf jeden Fall, werde ich das nicht vergessen.
Das stimmt, vielleicht wollten sie gar nicht protestieren gegen das Frauenbild in Modezeitschriften. Vielleicht wollten sie einfach nur sagen, wir sind revolutionär, wir schreddern diese Zeitschriften, anstatt sie ordentlich gebündelt ins Altpapier zu geben.
Ganz genau, vielleicht war das einfach so eine Auflehnung gegen Papierbündel, gegen das Papierbündel-Establishment. Genau, das Baden im Schottischen See. Und du hast geschrieben, du badest ja auch im Limmat, der hier durchfließt? Nee, oder?
Hast doch, du schon? Ja, doch. Ja? Im Moment, also es war jetzt bis vor wenigen Tagen auch noch ganz warm. Das heißt die Limmat.
Okay.
Und sind nicht die meisten Flüsse? Nee, stimmt nicht, du hast recht. Der Rhein ist männlich.
Aber ich glaube, die ist doch überwiegend.
Von was das wohl abhängt? Die Donau ist auch weiblich, aber kann man das ahnen oder muss man es einfach auswendig lernen?
Ich nehme mal sehr an, dass man das... Also warum sollte der Rhein... Oder ist es vielleicht so, dass besonders breite Flüsse? Nee, die Donau zum Beispiel ist ja auch, na, hätte ja sein können. Die
Donau ist ganz schön breit. Außerdem müsste man sie dann umbenennen, wenn sie breiter werden.
Genau, nee, das war jetzt ja, nee, stimmt. Nee, die Elbe, der Rhein. Aber vielleicht ist ja Rhein auch nur eine Kurzform von irgendwas. Weißt du, vielleicht geht das da eigentlich noch weiter. Sowas wie der Rheinländerfluss oder irgendwie sowas. Das ist jetzt so. Aber ich war in Erdkunde auch wirklich.
Also Limmat jedenfalls. Ja. Bis gerade eben war sie noch recht warm und jetzt hat sie immer noch 15 Grad.
Ja, das geht ja.
Und ich hege so die Hoffnung, wenn man einfach regelmäßig reingeht, dann findet man es auch irgendwann nicht mehr so schlimm, dass sie im Dezember und bis Dezember bin ich hier dann nur noch 8 hat.
Okay. Ja, also was ich hier schön fand, ist, dass die Limmat, die hat so ein richtiges Ufer. Also das geht so langsam runter. Oft sind ja Flüsse in der Stadt so sehr eng zugebaut. Das fand ich hier schon sehr besonders. Wird hier auch viel rumgesessen am Ufer?
Also jetzt, als es noch wärmer war, ja, auf jeden Fall. Was ich auch sehr mag an der Limmat, ich gehe da ja täglich dran entlang auf dem Weg zur Arbeit, ist, dass sie so entschlossen und schnell dahin fließt.
Ja, stimmt. Ist ja relativ reißerisch,
habe ich das Gefühl. Ja. Naja. Ich hatte kurz die Theorie, dass dieser schweizerische Tatendrang daher kommt, dass sie immer diese schnell fließenden Bergflüsse vor Augen haben. Und wenn man immer so einen Fluss anguckt, der sagt, ich habe heute noch was vor, dass das abfärbt auf die Bevölkerung. Aber ich glaube, diese These wird von Schweizern nicht geteilt.
Würdest du Schweizer als mit Tatendrang charakterisieren? Ich hätte jetzt gesagt, die sind eher gemütlich, aber ich bin ja nicht so viel hier wie du.
Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nichts über die Schweizer.
Okay. Aber es gibt ja auch die Schweizer gar nicht, das eben. Muss man auch sagen. Aber man bildet sich ja trotzdem. Jetzt
nicht gleich ins rassistische Gerede verfallen.
Aber man bildet sich ja trotzdem, macht man ja immer erstmal eine Annahme und dann zerfällt die dann so langsam in
Also was man mir jetzt mehrmals versichert hat, und das ist auch ja relevant für den Beobachterposten, ist, dass man es als Deutsche sehr schwer hat, rauszufinden, wann gestritten wird und wann Kritik geäußert wird. Weil streiten und Kritik äußern offenbar, und wenn Schweizer das tun, dann findet das komplett unter der Wahrnehmungsschwelle deutscher Zuhörer statt.
Ach so, also sozusagen, du
sitzt. Man hört ein höfliches, freundliches Gespräch und denkt sich nichts dabei.
Und ist man danach auch verstimmt über dieses Gespräch oder nimmt man das auch sozusagen, ist man in der Lage, freundlich zu diskutieren?
Du meinst jetzt die Schweizer unter sich?
Ja.
Ich vermute, dass da einfach nur das Wahrnehmungssensorium anders justiert ist und dass sie hinterher auch entsprechend verstimmt sind, so als hätte man sich unter Deutschen lautstark gestritten.
Also ich hatte jetzt gerade Gespräche darüber, dass es an deutschen Universitäten zum Beispiel wird sich eigentlich nicht gestritten. Also nicht auf einer, ich kenne das kaum, dass man mal in einer Tagung sitzt, da wird immer vorgetragen, dann wird immer gesagt Dankeschön und dann war es das. Und ich habe das 2-3 Mal erlebt, dass da wirklich diskutiert wurde und das fand ich toll. Also wenn halt so Professoren, wenn dann einer aus dem Publikum sich meldet und sagt Nein und so, dann geht es ein bisschen zur Sache, weil das ja erst das ist, wo du dann wirklich was mitnimmst. Und ich glaube, in Amerika ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich glaube, dass es da schon eher so eine Diskussionskultur gibt. Also weil die Frage ist natürlich, schafft man das so zu diskutieren, dass man sich nicht gleich angegriffen fühlt? Und wenn jemand eine These vertritt, muss er halt dafür herhalten, dass jemand sagt, nein, falsch, Punkt, so, und dann irgendwie Argumente vorträgt. Deswegen war jetzt die Hoffnung, dass es vielleicht in der Schweiz anders ist. Aber du sprichst jetzt sozusagen darüber, es geht gar nicht so sehr, es geht erstmal nur darum, sozusagen, welche Form das Ganze hat. Ne? Also ob man das, die Worte triggern dann anscheinend nicht bei uns als Streit gerade.
Ja. Was ich anfangs auch sehr überraschend, also gewöhnungsbedürftig fand, sie haben ja das alle gleich zu Anfang erklärt, an der ZHDK duzen sich alle. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie auch den Rektor duzen, so dem bin ich bisher nur aus der Ferne begegnet, aber ansonsten ich hatte in der ersten Seminarsitzung große Schwierigkeiten, die Studierenden nicht ständig zu siezen. Inzwischen geht es.
Du hast Schwierigkeiten, sie nicht zu siezen. Mhm. War dir das unangenehm oder ungewohnt?
Auch ein bisschen unangenehm.
Ja. Also mir geht es früher dachte ich natürlich, ich werde nie im Leben, möchte ich gesiezt werden. Mir geht es manchmal so, wenn ich so im Restaurant bin oder so und dann werde ich manchmal so geduzt und dann denke ich so, das will ich eigentlich.
Ach so, nee, das geduzt werden? Nee, ach, ich glaube, mich hat überhaupt niemand direkt angesprochen. Nee, mir war es unangenehm, die Leute im Seminar, die mir doch zu dem Zeitpunkt ganz fremd waren, gleich zu duzen.
Ja. Es ist immer wieder faszinierend, weil dieses Problem für Native English Speaker einfach unbekannt ist. Mhm. Ja, also die sagen dann vielleicht You Mister, aber dieses You bleibt halt irgendwie trotzdem. Ja, das finde ich spannend.
Aber man kann sich da sicher gewöhnen. Also ich weiß noch, dass vom IKEA-Katalog wird man ja jetzt seit ungefähr 10 Jahren geduzt, glaube ich. Und das fand ich auch anfangs unangenehm und inzwischen merke ich es kaum.
Ja, man wohnt ja auch zusammen, ne? Also, bitte, wenn man zusammen wohnt. Zum IKEA-Katalog muss ich sagen, da gab es einen ganz beeindruckenden Post letztens. Da hat ein, ich glaube sogar, der war selber Grafiker, erklärt, dass die IKEA-Kataloge gerendert werden, dass es 3D-Renderings sind. Und das war so, was? Also das war so völlig, und dass die das schon so, dass die da eine ganz lange Tradition haben, dass die das schon früh mit angefangen haben zu experimentieren.
Das Lustige war, ich hätte, wenn man das alles aufhebt, ich hätte jetzt gern den IKEA-Katalog von ungefähr 2004, 2005, das weiß ich nämlich noch, da tauchten dann so Lampenleisten, so Deckenlampenleisten auf. Und ich weiß noch, dass ich damals zu Holm Friebe gesagt habe, die sehen total gerendert aus. Ich habe das aber nicht so gemeint, die IKEA rendert die, sondern ich habe gemeint, die designen die Lampen jetzt so, dass sie so aussehen, als wären sie gerendert, weil das irgendwie die Lampen modern wirken lässt. Ja. Auf die andere Idee bin ich gar nicht gekommen.
Ja, also auch.
Ich dachte, die haben halt jetzt einfach so eine Oberflächentextur, die so ein ganz kleines bisschen unrealistisch aussieht und die bauen die extra ein, diese Textur.
Also ich war da auch total überrascht. Dann stellte sich natürlich die Frage, um bei der Technikkritik zu bleiben, wer braucht das denn? Warum denn? Aber die Erklärung war auch drin, dass halt oft das Problem ist, dass der Katalog schon erstellt werden muss mit Möbelstücken, die noch gar nicht ausreichend produziert sind, um diese Arrangements hinzustellen. Das ist einfach ein logistisches Problem. Und auch also diese Wohnungsbilder sind, also am Anfang, ich glaube, das erste war ein Stuhl, was sie irgendwie gerendert hatten, aber das war noch so als Beispiel drin, und mittlerweile auch diese Wohnungsgesamtbilder, also das war irgendwie krass, weil es geht ja um was, also diese Bilder sollen die ja ausstrahlen, da möchte ich gerne drin wohnen, und dann siehst du da so ein gerendertes Ding, ja, also das ist ein schöner Effekt, finde ich, der dich da zum
Ja, ich fand auch die Stelle interessant, wo es eben auch wieder um Widerstand gegen das Neue ging, also dass das anfangs nicht ganz so leicht durchzusetzen war, aber irgendwann kamen dann die Mitarbeiter sagten, das geht so nicht, die Bildqualität ist zu schlecht, und stellte sich aber raus, dass die Bilder, über die sie sich beschwert hatten, die tatsächlich fotografierten waren und nicht die gerendert. Kann jetzt natürlich auch Legende sein, da bin ich jetzt etwas vorsichtig. Wichtiger als früher seit diesem Standardsituationen-Text. Ja. Es ist offenbar so, sobald eine Geschichte sich irgendwie dazu anbietet, die eine oder die andere Seite, also in dem Fall jetzt der Veränderungsgegner zu diskreditieren, entsteht sofort aus dem Schlamm so eine wohlgeformte Geschichte, die gegnerische Seite doof aussehen lässt. Also, und das ist natürlich wieder eine von denen. Insofern kann es schon auch einfach sein, dass sie die für den Artikel so zurechtgebogen haben.
Also was ich auch mitgenommen habe aus deinem Text ist, wenn das Narrativ zu gut passt, dann sollte man es vielleicht nicht verwenden, weil man es nicht wirklich also zum Beispiel, was ich auch immer gerne zitiert habe, ist, dass Bill Gates gesagt haben soll, 640 Kilobyte sind genug für ihn. Das stammt aber halt nicht von ihm, wenn man dann hinterher, weil es gibt keine belegte Quelle, dass er das gesagt hat. Aber es gibt genug Zitate. Ja, also man könnte das problemlos in einer wissenschaftlichen Arbeit unterbringen, dieses Zitat. Also das würde da gut durchgehen. Aber das findet sich halt nicht, dieser Blick. Aber man glaubt das natürlich.
Wenn man die Originalquelle nicht findet, obwohl man sie sucht, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Und wenn man, das habe ich auch bei ein paar von den Zitaten, die ich verwendet habe, gemerkt, der französische, wie hieß es da, General, ach, irgend so ein Militärbefehlshaber, der aber nicht namentlich genannt wurde, sondern nur mit seinem Rang, hat irgendwas gesagt über, dass es mit diesen Panzern ja doch nie was werden kann oder so. Und wenn du dann den Namen nicht rausfinden kannst, auch hochverdächtig. Mhm. Also wenn die Leute so viel zitierte Sachen sagen, dann muss es in der Regel möglich sein, an die Originalquelle und an den Namen der Person und die Jahreszahl und sowas ranzukommen. Und wenn du das nicht schaffst, dann liegt das nicht nur daran, dass es irgendwie halt einfach schwer zu recherchieren ist, sondern dann bedeutet das, ich würde sagen, in 90% der Fälle, dass das Zitat mehr oder weniger erfunden oder falsch zugeschrieben ist.
Genau, also man muss auch wirklich nochmal sagen, recherchieren heißt nicht, dass man es dann in einer Online-Zeitung irgendwo findet, die das halt die halt sagt, dass das so ist, ne? Ja. Sondern finden heißt halt wirklich, dass man wirklich eine Quellenangabe, die wirklich wissenschaftlich korrekt ist.
Aber es ist halt manchmal schwer. Du hast manchmal einfach Sachen, die sind so toll, die willst du unbedingt zitieren, was natürlich Teil genau des Konzeptes ist, dass wenn das Narrativ so schön funktioniert, dann passt es natürlich auch super in deine Geschichte rein. Und dann bist du halt auch im Zweifelsfall beim journalistischen Arbeiten vielleicht noch ein bisschen mehr als bei sowas jetzt geneigt, fünfe gerade sein zu lassen und es trotzdem reinzunehmen, weil es so schön ist. Und das ist halt genau die Versuchung, der man dann widerstehen muss.
Aber ich habe dadurch auch besser verstanden, also weil du hattest so geschrieben, das klang so distanziert zu deiner ersten Fassung von Standardsituation. Und dadurch, dass du dann diese Beispiele ja auch problematisierst, habe ich dann auch verstanden, warum du da selber sozusagen, es klang so, als wärst du ein bisschen sauer auf dich.
Ja, bin ich auch, weil da waren einfach Denkfehler drin. Man kann sich ja mal irgendwie täuschen oder was weiß ich. Es gibt Fehler, die zu denen könnte ich leichter stehen, aber in dem Fall war es einfach nur faules und schlampiges Denken. Also zum Beispiel die Tatsache, also dass ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass es das Ganze auch aus der von der Gegenseite geben könnte, diese falschen optimistischen Prophezeiungen. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wenn ich auf die Idee gekommen wäre, dann hätte ich sicher auch nachgesehen, ob es da nicht vielleicht auch was gibt, aber das war mir egal in dem Moment. Also ich glaube, ich habe einfach gar nicht in, meine Gedanken sind noch nicht mal in diese Richtung gestreunt. Und das zweite Problem, dass du natürlich, solange du die Grundgesamtheit aller irgendwann mal Getroffenen, also sagen wir mal alle im Jahr 1910 oder alle in den 1910er Jahren getroffenen Aussagen über die Zukunft, solange du die nicht kennst, kannst du überhaupt keine Aussagen darüber treffen, ob jetzt die Skeptiker alle Unrecht haben oder ob die Optimisten alle Unrecht haben oder ob alle gleichermaßen Recht oder Unrecht haben. Und natürlich kannst du diese Grundgesamtheit nicht kennen und einfach nur zufällig irgendwo Zitate rauszusuchen, die auch noch sehr stark vorgefiltert sind dadurch, dass sie überhaupt diese 80, 90 Jahre überdauert haben, die euch trennen, das sagt halt einfach überhaupt nichts aus. Das sagt einfach nur aus, dass du eine lustige Geschichte erzählen willst.
Ja, also es ist halt insofern spannend, die Selbstkritik, die du da an dir übst, weil sie du kritisierst ja Argumente, die vorgetragen werden und nicht richtig abgeklopft werden und du dir jetzt selbst vorgeworfen hast zu sagen, ich habe Argumente vorgetragen, nicht richtig abgeklopft. Das fand ich also dieses Schöne, das ist sozusagen so ein, und ich finde das, aber ich muss sagen, also ich finde das gut, den alten Text gelesen zu haben und den auch so ein bisschen enthusiastisch wahrgenommen zu haben und den jetzt aber nochmal aktualisiert präsentiert zu bekommen, weil man halt an so einem Denkprozess einfach teilhat.
Ja. Ich mache das eigentlich nie. Also einerseits sage ich zwar gerne mal, dass das Schöne an den digitalen Texten ist, dass man sie auch ändern kann, wenn man Fehler feststellt, aber tatsächlich mache ich das fast nie. Winzige Fehlerkorrekturen vielleicht, wenn ich gerade ganz dringend prokrastinieren muss, aber auf keinen Fall mache ich da noch irgendwelche Zusätze und womöglich Überarbeitungen. Ja. Einfach weil ich an den alten Text nicht nochmal ran will, weil mich längst was ganz anderes beschäftigt. Und in dem Fall habe ich es
Du hattest
gesagt, aus zwei Gründen, denke ich, gemacht. Also zum einen, weil er doch von einer relativ auffälligen Falschheit war. Und zum anderen auch, weil er eben so viel zitiert wird und weil mich das ärgert, dass wenn schon mal ein Text von mir andauernd zitiert und gelobt wird und er sitzt inzwischen sogar ins niedersächsische Zentralabitur aufgenommen worden und dann ist es ausgerechnet ein Text, in dem ich überdurchschnittlich viel Blödsinn behaupte, das hat mich dann auch ein bisschen dazu motiviert, da nochmal ranzugehen. Und das ist aber auch immer noch so, ich habe also diesen Standardsituationen Revisited Vortrag jetzt 3-4 Mal in unterschiedlichen Versionen gehalten. Und gegen Ende, letztes Mal kam dann auch jemand und hat mich darauf angesprochen, er meinte, der erste Teil, in dem ich halt nacherzähle, wie der Originaltext war, wäre gut gewesen. Der zweite Teil, in dem ich die Probleme erkläre, auch gut. Aber der dritte Teil mit den Schlussfolgerungen, die man daraus jetzt ziehen soll, der sei noch ein bisschen schwach gewesen. Und das sehe ich leider genauso. Ich weiß eigentlich, also ich taste da auch immer noch, was man daraus jetzt eigentlich wie ein klügeres Fazit aus der Sache aussehen könnte. Also jetzt nicht auf der Metaebene, dass man bei seinen Texten weniger schlampen soll, sondern in dieser Standardsituation, in dieser konkreten Frage, was wollen uns diese wiederkehrenden Argumente sagen? Was kann man daraus Klügeres ableiten, außer diese lustigen Vorfahren?
Na, vielleicht wirst du ja irgendwann noch was haben. Aber also selbst wenn jetzt, ich sag mal, der falsche Text im Zentralabitur ist, glaube ich, das Gute an dem Text ist, er regt sehr bestimmte Denkweise einfach an. Das finde ich gut. Und ich war überrascht zu lesen, dass der in schulischen Textkanon Einzug erhalten hat. Ich meine, hey, es wird Technikkultur diskutiert in der Schule. Das ist ein großer Schritt vorwärts. Hast du die aktualisierte Version hingeschickt? Und nee. Vielleicht gibt es ein paar pfiffige Schüler, die sich dann drüber aufregen und sagen, das ist ja die alte Version. Das wäre doch schön eigentlich, ne? Also deswegen, ich finde das trotzdem gut, also mit dem Text zu arbeiten. Und prinzipiell schärft er generell, auch wenn er es nur in eine Richtung tut, aber er schärft erstmal eine bestimmte Sichtweise auf Argumente und das ist erstmal gut. Mich hat es so ein bisschen erinnert, es gibt ja sehr viele Webseiten, wo so Logical Fallacies verlinkt sind, also klassische Argumentationsfehler, die du ja aufzeigst. Und ich hätte fast gerne eine Webseite, wo ich sozusagen Technik-Kritik-Fallacies hätte, wo ich einfach sagen kann, das ist jetzt aber Standardargument Nummer 7, wo du aber dann eben auch wieder sagst, das heißt ja nicht, dass es verkehrt ist. Das ist ja auch ein Punkt. Und deswegen mal gucken, was so die nächsten Jahre irgendwie bringen, wann die Version 3 kommt. So. Dann sind wir auch schon bei meinen beliebten 90 Minuten. Mhm. Wir haben einen schönen Ritt gemacht, glaube ich. Oft haben wir darüber gesprochen, was du beobachtest. Hier im Moment an der ZHDK, nicht ZDHK. Über Bücher haben wir geredet, über Baden. Bücher und Baden ist was eine Alteration. Und über Standardsituationen. Das fand ich auch schön, über die mal so lange zu reden, weil ich den auch wirklich mochte und heute eben auch nochmal sehr begeistert war von der Aktualisierung und gespannt bin, wie es da weitergeht. Haben wir irgendwas vergessen?
Nee.
Nee. Nee. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du mich hier in Zürich empfangen hast, und verabschiede mich bis nächstes Mal. Tschüss.
Tschüss.